Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ist das unser neues Theme?
Jetzt tanzen alle Puppen. Nee, das Ding gibt's leider schon, was ich jetzt gerade angesummt habe.
Ach,
macht auf der Bühne Licht.
Ach, das war die Muppet Show, okay.
Das war die Muppet Show, ja, das können wir nicht klauen. Das können wir nicht bringen.
Nee, kriegen wir gleich die nächste Markierung?
Hätte ich schön gesungen, hätten wir jetzt eine Markierung, aber ich habe mit Absicht
nicht
schön
gesungen.
Zum Glück
ist das nicht passiert, Mensch.
Zum Glück kann ich auch anders als schön singen.
Zum Glück vor allem.
Ja. Wenn ich will, kann ich Mariah Carey mäßig klingen.
Ja, mach doch mal.
Nee, das, da hast du eine Menge zu tun mit dem Sauerabmischen und so.
Aber es ist schon wieder passiert.
I've been called the songbird of my generation.
Das meist benutzte Sample in den letzten Wochen auf jeden Fall.
Ja, weil du
das Songbird-Sample
singst. Ja.
Warum singe ich so viel?
Weil du gut gelaunt bist.
Weil ich gut gelaunt bin und weil Sommer ist.
Und weil Sommer die Kinos wieder offen haben.
Genau, die Kinos haben wieder offen und deswegen tanzen wir, Lee und ich.
Ja, weil wir haben ja heute einen Kinofilm,
wir.
Alter.
Ja, wir haben einen Kinofilm. Wir steigen gleich mit einem Kinofilm ein. Freuen wir uns natürlich drauf, dass das Kino in unser Intro auch mal wieder Sinn macht.
Aber erstmal labern wir noch ein bisschen blöd.
That's what she said.
Richtig, das auch. 96, mit großen Schritten.
Ja.
Schreiten wir auf die 100 hinzu.
Oh ja, die große 100.
Die große 100, Mann, 100. 100.
Was eigentlich völliger Quatsch ist, ne? Aber das ist jetzt nur für unsere Numerologie-Freunde.
Wir feiern doch so gerne.
Und weil wir so gerne feiern, ja. Wahrscheinlich eher deswegen, ja.
Wir lassen uns halt auch so gerne feiern, deswegen machen wir das auch immer. Wir suchen halt immer irgendeinen Anlass, um uns feiern zu lassen.
Das am liebsten, ja.
Auf jeden Fall. Ja, aber es ist schon, ja klar, sind wir schon drüber normalerweise. Und wenn du das alles zusammenzählst, ist das natürlich albern. Aber es ist tatsächlich trotzdem das 100. Mal, dass wir offiziell über Filme und Serien und Kinofilme reden.
Ja.
Vom Format her.
Ja, aber selbst da wird es ja nicht so wahnsinnig 100%ig stimmen, oder? Weil wir haben das ja einfach irgendwann fusioniert. Und
ja, aber wir hatten ja davor schon die Filme und Serien. Und ja. Haben ja, seitdem wir es fusioniert haben, haben wir dann praktisch ja dann weitergezählt ab dem Moment. Insofern sind wir ja dann wirklich bei 100. Also es ist offiziell das 100.
Das
Mal,
sowieso,
dass wir
ja,
über private Sachen reden, die wir zu Hause geguckt haben.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja. Und wenn wir noch mehr feiern, wollen, dann trennen wir das Ganze wieder, machen wieder eine Kino-Trailer-Sendung.
Dann bringen wir die auch noch auf die 100.
Bringen wir die auf die 100 und haben dann nochmal eine 100 zu feiern.
Ja, geil.
Ist das ein Plan oder was?
Ja, Hauptsache feiern.
Hauptsache Party.
Jö.
Hauptsache Crack und Saufen und Nutten. Warum ist uns eigentlich scheißegal?
Genau.
Dün, 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 dün. Alrighty. Ja, 96. Haben wir noch was?
Wie haben wir noch was? Für die 96?
Nee, irgendwas so mit Dummquatschen oder wollen wir über Filme reden? Ich habe nämlich Bock, über Filme zu reden heute.
Ja, das trifft sich sehr gut. Zum Glück nehmen wir einen Podcast auf.
Sind wir im richtigen Format, um über Filme zu reden?
Ich glaube schon.
Ja, siehste. Dann lass uns doch damit anfangen. Dann delivern wir direkt für diejenigen, die sagen, Mann, was labern die denn so lange im heißen Brei rum? Ich bin doch hier, um über Filme und Serien was zu erfahren.
Tja, fangen wir ausgerechnet mit dem Kinofilm an.
Dann erfahren die jetzt was über einen Kinofilm. Wollen wir damit anfangen, dass wir erklären, was ein Kino ist?
Genau. Erklär doch mal ausführlich, was ein Kino ist.
Wir hatten eine Pandemie für die ganz jungen,
für die zweijährigen Zuhörer.
Das ist ein Gebäude, wo man reingeht und Filme auf einer großen Leinwand sehen kann. Gut erklärt?
Ja, das war recht spartanisch erklärt, aber ja.
Ja, man könnte ins Detail gehen.
Ja, was haben wir uns angeguckt?
Wir haben uns Nobody angeguckt.
Oh ja.
Action-Film.
Action-Film. Du hast schon viel Gutes darüber gehört, ne, im Vorfeld.
Ich habe Gutes darüber gehört. Du warst ein bisschen skeptisch, hast dich von pazifistischen Kumpels volllabern lassen.
Ja.
Die gesagt haben, das ist mir zu viel Gewalt, das mag ich nicht.
Zu gewalttätig.
Genau.
Und ich dachte nur so, yeah.
Hell yeah.
Gewalttätiger Film.
Hell yeah.
Fuck yeah.
Ich finde ja, da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge, dass wir es ja schon erfrischend finden, wenn Filme rauskommen, die ja eben relativ schnörkellos sind.
Ja, total.
Weißt du, die nicht versuchen, irgendwas zu verpacken, was sie jetzt irgendwas aufblasen. Da hatte ich halt Kritik bei den Horrorfilmen, bei den letzten, wo ich sage, mach doch einen Slasher wie in den 70ern oder bring doch nicht so einen riesen Überbau in die Handlung mit ein, dass man jetzt unbedingt da so ein Mysterium noch aufbauen muss. Lass es doch einfach beim Bösen so. Böse gegen Gut, reicht doch. Hat früher auch gereicht.
Ja.
Und so haben wir hier einen Actionfilm der alten Schule, der wo die Inhaltsangabe relativ schnell in 3-4 Sätzen abgehandelt ist. Aber mit einem ungewöhnlichen Hauptdarsteller durchaus, oder?
Ja, kann man so sagen.
Wenn man das sieht und man sieht das Genre und man sieht sich den Trailer an, denkt man erstmal nicht an Bob Odenkirk.
Nee. Der hat aber, weil es eben eine sehr physische Rolle ist, hat der 2 Jahre trainiert auf das Ding.
Mhm. Eine 50 ist der Bursche, oder?
Das weißt du besser als ich.
Ja, ich glaube, er ist definitiv schon in der zweiten Hälfte der 50er. Und da haben wir ja schon in der letzten Episode festgestellt, dass man meistens zu alt für eine Seilspringkarriere oder um eine Profilaufbahn im Tennis oder so einzuschlagen. Insofern hat er da nochmal richtig reingehauen und hat da nochmal trainiert und Kampfkurse gemacht und sich da vorbereitet auf eine sehr physische Rolle.
Naja, und ich glaube, die Tatsache, dass er optisch eher so wie der Normalo daherkommt, das ist ja schon auch ein großer Bestandteil der Geschichte.
Auf jeden Fall.
Ja, willst du erzählen, worum es geht?
Wie du willst. Aber ich kann es machen, ich kann es versuchen. Wie heißt er denn in der Rolle?
Hutch Mansell.
Hutch Mansell wird am Anfang etabliert als, ja, wie der titelgebende Name schon sagt, als ziemlicher Nobody, nämlich als Durchschnittsbürger, der einen 9-to-5-Job hat, der in so einer schönen, schnell geschnittenen Montage zeigt, wie er halt ständig zu spät mit seinen Mülltonnen rausrennt und die Müllabfuhr schon davonfährt vor seiner Fresse.
Ja.
Wie seine Frau ihn nicht mehr so richtig anguckt, wie sie ihn früher mal angeguckt hat. Und einfach der meiste Dialog zwischen den beiden einfach nur daraus besteht, dass sie ihn darauf aufmerksam macht, dass der Müll wieder stehen geblieben ist.
Ja.
Und im Bett läuft auch nichts mehr. Da haben die beiden so eine, aus Kissen so eine symbolische Grenze praktisch gebaut.
Mhm.
Also da geht auch nicht mehr so viel. Und der ist einfach in seinem Trott drin. Zwischen Arbeit und eintönigen Familienleben und Alltag.
Ja, voll.
Ja.
Dieser Alltag, wie du gerade schon gesagt hast, wie der in dieser Montage erzählt wird, finde ich ja ziemlich geil.
Ja, ist ziemlich herrlich. Und es gibt einen Moment, der dann in der Handlung vorspringt, nämlich einen Moment, wo wir ihn relativ blutig bei einem Polizeiverhör sitzen sehen.
Ja, damit steigt er ein, der Film.
Damit steigt der Film, das ist gleich die erste Szene. Und danach kommt halt dieses Aufdröseln, dass er in seinem Trott drin ist. Und dann erfahren wir, wie es letztendlich zu dieser Szene in dieser Polizeiwache bei diesem Verhör gekommen ist. Denn, also es kommt raus, dass er eine Vergangenheit hat. Und
ja, erstmal gibt's diesen Auslöser des Ganzen, ist ja dieser Einbruch, der genau bei denen zu Hause stattfindet.
Genau, ein Pärchen bricht bei ihm nachts ein, er steht auf, sein Sohn wird wach und dann eskaliert das Ganze etwas.
Ja, willst du nicht sagen, wie die Nummer ausgeht oder würde das schon was vorwegnehmen?
Na, erzähl mal, ich bin mir nicht so sicher, wie weit ich jetzt hier in die Handlung erzählen soll. Also das können wir auf jeden Fall noch erzählen.
Ja, ich denke, das ist alles in der ersten halben Stunde. Mhm. Das Pärchen, was bei ihm einbricht, ist bewaffnet. Also sie hat eine Waffe, richtet die dann eben auf den Sohn und er hätte eigentlich die Möglichkeit, sie von hinten mit dem Golfschläger niederzuschlagen und entscheidet sich aber bewusst dagegen.
Mhm.
Und da wird er auch vom Sohn entsprechend danach angeguckt und eben ein bisschen wie so ein Weichei wahrgenommen. Das ist dann auch noch der Nachbar mit dem fetten Chevy und der voll einen auf dicke Hose macht und halt so der männliche Archetyp ist und er kommt da eben wie so ein Lutscher daher, weil er irgendwie sich dann vermeintlich nicht mal getraut hat, die Einbrecher mit dem Golfschläger niederzuknüppeln.
Also er wird ständig irgendwie gedemütigt und jetzt ist halt die Demütigung bei seinem Sohn angekommen, der ihn halt ab dem Moment natürlich auch so von oben anguckt, so von wegen so, du sollst unser Beschützer sein.
Oder ja, was? Eben. Und ab dem Moment merkt man, brodelt etwas in ihm, was irgendwie ein Ventil braucht. Und so würde ich schon sagen, kommt es dann zu einer Auseinandersetzung in einem Bus.
Herrlich.
In dem er fährt. Und durch diese Auseinandersetzung kommt ein junger Russe zu Schaden. Und der Bruder dieses Jungen ist ein sehr mächtiger Gangster.
Mhm.
Und der wird dann als Antagonist etabliert. Und ich denke, bis dahin kann man erzählen.
Aber es wird in dieser Busszene natürlich klar, okay, er kann schon, wenn er will.
Ja, also auf jeden.
Der hat schon so definitiv Skills und ich sag mal den hier. I am the
danger. Ja.
Also wie er da abgeht, und wie es danach in dem Bus aussieht und wie unsere 5 Raudis aussehen, die da in den Bus reingestolpert kommen. Also, das ist schon recht herrlich. Und da geht ein Actionherz schon definitiv auf in den Momenten.
Mhm. Das ist toll inszeniert. Das ist super geil abgemischt, was Musik und Geräusche angeht.
Ja.
Der Einsatz von Musik ist hier, glaube ich, sowieso erwähnenswert.
Mega.
Und das macht echt eine Menge Spaß.
Ja, du hast da halt so ein Mädchen, die da halt ihre Ruhe haben will, sitzt halt allein in diesem Bus und er sitzt halt ganz hinten auf der Rückbank und guckt sich das ganze Szenario an und irgendwann platzt ihm halt der Kragen.
Ja.
Ja, genau. Und du hast halt viel, viel Songs im Soundtrack, die halt reingeballert werden, was ich ja immer mag. Und ich bin ja auch so Fan davon, wenn so die Songs konträr eingesetzt worden sind.
Mhm.
Also wenn du so What a Wonderful World von Louis Armstrong eingespielt hast im Score,
mhm,
und dann hast du aber Mayhem, so, weißt du,
klar,
explodiert alles, ja, und keine Ahnung, Körperteile fliegen durch die Luft und Blut spritzt. Sowas finde ich ja großartig, wenn sowas so halt nicht passend eingesetzt wird, sondern wenn so, das macht ja Preacher zum Beispiel auch gerne, mhm, der so Balladen eingesetzt hat bei irgendwelchen blutigen Momenten, so, ich finde sowas immer geil.
Ja.
Und das habe ich bei Nobody zuhauf, also das ist ein großartigen Soundtrack, geilen Score, so Musik, die dann plötzlich so eine Stille,
mhm,
weißt du, dann so 3-4 Sekunden, bevor dann irgendwas in die Luft fliegt oder so, also es, die Abmischung von dem Score und von dem Ton, die fiel uns sehr positiv auf.
Ja. Nee, der Film klingt super. Ist optisch auch toll,
mhm,
finde ich. Also wie die Action inszeniert ist, ist auch wirklich sehr schön choreografiert.
Voll.
Und macht Spaß. Ja, ist blutig, definitiv. Also man muss schon auch ein Faible für Gewalt haben oder Gewaltdarstellung, damit man hier seinen Spaß hat. Aber
haben wir, oder?
Eben, als...
An alle anderen hier.
Dich zwingt keiner hier zu bleiben, Freundchen. Keiner!
keiner zwingt euch hier zu bleiben.
Ja, nee, also klar, wenn ihr auf Gewalt keinen Bock habt, dann guckt euch den Film besser nicht an. Regisseur hat uns beiden erstmal so nichts gesagt, ne? Mhm. Ilya Naissouler, wenn da so ausgesprochen wird, keine Ahnung, leider, der hat 2015 diesen Hardcore gemacht. Dieser...
Hardcore Henry.
Genau.
Also diese Filme
sind von ihm. Dieser russische Film, der komplett aus einer First-Person-POV erzählt ist.
Mhm. Habe ich ja nie gesehen. Hat mich ein bisschen genervt, der Trailer.
Hier, echt, siehst du, der Trailer ging ja übelst viral, ne, weil das natürlich schon was sehr Neues war in dem Moment, weil, mhm, es halt ja sehr an Videospiele angelehnt und so. Aber ich finde, man erkennt hier da so ein paar Sachen wieder.
Mhm.
Also dieser Moment, wo die Waffe rübergeworfen wird, dass du dann eigentlich bei der Waffe bleibst, bis sie in einer anderen Hand gelandet ist. So, mhm, sind also ein paar Kameraspielereien, wo ich mir schon gut vorstellen kann, dass er deswegen gebucht wurde für das Ding. Weil das ist jetzt nicht sein Projekt gewesen, also der wurde hier halt dazugeholt als Regisseur. Geschrieben hat das Derek Kolstad. Der hat diese Quibi-Serie Die Hard geschrieben, über die ich mal gesprochen habe.
Kevin Hart.
Genau.
Mhm.
Und auch die komplette John Wick-Reihe.
Ah, siehst du.
Und da erkennt man ja hier schon definitiv was wieder.
Durchaus.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, haben sich die Studios wahrscheinlich gedacht, die Konstellation könnte gut funktionieren und sind wir uns, glaube ich, auch einig, hat funktioniert.
Hat funktioniert, definitiv.
Ja, weil die Idee für das ganze Ding stammt tatsächlich von Bob Odenkirk selbst.
Ah, cool.
Weil bei dem zweifach sogar zu Hause Leute eingestiegen sind.
Also autobiografisch direkt auch noch.
Genau, wenn, mhm, du so willst, zumindest mal diese Grundsituation, ja.
Mhm.
Ob Bob Odenkirk privat auch so ein Nobody ist, das wissen wir nicht.
Steht auf einem anderen Blatt.
Ja. Der hätte wahrscheinlich nicht so lange trainieren müssen für das Ding.
Aber der hätte zugeschlagen mit dem Golfschläger.
Ja,
der hätte da keine Skrupel gehabt.
Ja. Jedenfalls wurde bei ihm zu Hause eben mehrfach eingebrochen und das Spannende daran fand er halt, wie man sich zum einen immer denkt, fuck, ich hätte irgendwie noch mehr machen können,
mhm,
in der Situation hinterher. Und vor allen Dingen das Umfeld, wie er halt irgendwie von jedem Zweiten drauf angesprochen wird, wurde nach dem Motto, boah, wenn das bei mir zu Hause passieren würde, Alter, ich hätte die so auseinandergenommen.
Mhm.
Weil das so die Chance ist, ein Badass zu sein.
Ja, natürlich, da haben wir wieder das Gelaber von außen so. Wenn man halt nicht in der Situation ist, ist immer leicht reden.
Ja.
Was man getan hätte.
Ja, ja. Wir können noch was zur Besetzung sagen. Seine Frau, Becca Mansell, wird gespielt von Connie Nielsen.
Mhm.
Die Dame, die meisten aus Wonder Woman kennen dürften. Oder ich meine Gladiator wahrscheinlich, ne? schon so.
Gladiator, ja, ich erinnere mich natürlich auch an Insomnia. Mhm. Da spielt sie die weibliche Hauptrolle von Nolan.
Weil so viel hat die nicht gemacht. Also ich glaube, die hat 26 Credits oder so, die gar nicht so viele Sachen gemacht, aber
schon in großen Filmen.
Schon echt große Filme, ja. Christopher Lloyd brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Der spielt hier nämlich den Opa, also David Mansell.
Doc Brown.
Auch herrlich in der Rolle.
Ja, mega. Ich finde es auch so gut, weil, ich meine, er geht ja auch teilweise an manchen Stellen ab. Du siehst halt richtig, wie er es gerade genießt, diese Rolle zu spielen. Hm. Du siehst halt wirklich in seinen Augen, dass er gerade Riesenspaß irgendwie hat, damit mit so einem Maschinengewehr rumzuballern. So, fand ich auch so geil.
Und das war halt auch der Ansatz in der Besetzung, dass er eben gesagt hat, hey, wie geil, wir nehmen hier jemanden, den jeder liebt, der irgendwie noch nie was Böses getan hat in seinen Rollen. Und es ist viel geiler, wenn wir den mit der Shotgun durch die Gegend laufen sehen.
Stimmt, ja.
Als wenn das jemand macht, der es schon tausendmal gemacht hat.
Ja.
Und da ist ja echt was dran. Also ich meine, wie geil ist Christopher Lloyd in dieser Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Wobei du ja über Roger Rabbit berichtet hast. Das ist ja mal das erste Mal, dass ich gehört habe, dass er mal einen Antagonisten gespielt hat.
Ja, aber da ist er natürlich, stimmt, da ist er der Böse, ja. Mhm. Aber da ist er jetzt nicht groß am Rumballern.
Nee, ist jetzt natürlich auch kein
Problem. Aber nee, so, ne, das, was man halt, wenn man an Christopher Lloyd denkt, denkt man natürlich nicht primär an Roger Rabbit, sondern wahrscheinlich eher so an die positiveren Sachen.
Klar.
Ja, wie auch immer, der russische Gegenpart, der wird passenderweise von einem russischen Schauspieler gespielt, der auch schon eine Menge gemacht hat. Und der in dem Film mitspielt, den wir demnächst mit den Filmfressen besprechen werden. Da ist er die Hauptrolle. Und der Guest klatscht sich gerade die Hand an die Stirn. Also, da kenne ich den her.
Alter! Okay. Wie krass.
Ja.
Da fallen gleich alle Kinnladen runter auf jeden Fall, die ich irgendwo in mir habe. Das ist ja krass. Ich meine, das ist ja wirklich ein Abstand von 2 Wochen, dass ich die Filme gesehen habe.
Ja. Er hat 124 Credits. Der hat echt eine Menge gemacht in Russland. Das ist ein krasser Typ. Ich nenne mal seinen Namen. Alexei Serebryakov heißt er. In der Rolle Julian Kuznetsov.
Alter. English, motherfucker! Do you speak it?
Ja, Michael Ironside spielt auch noch mit.
Ja, das war Englisch.
Der spielt hier Eddie Williams. Das ist sein Chef in der Fabrik, wo er arbeitet.
Das hat mich auch sehr gefreut. Michael Ironside, wenn ich den das letzte Mal gesehen habe, also ein 80er-Kino, nicht wegzudenken.
Ja,
aber eben, so in der jüngeren Filmgeschichte auf jeden Fall dachte ich so, krass, den gibt's noch.
Ja, stimmt, in den 80ern war der echt groß, ne? Ja. So Top Gun und Co.
Jetzt kann man natürlich bei den russischen Mafiosi oder beziehungsweise bei den Bösewichten kann man natürlich denken, okay, hatte man auch schon das eine oder andere Mal gesehen, so die bösen Russen, die hier so Clubbesitzer sind und in einem Club halt erstmal etablieren, wie böse sie sind. Also der eine oder andere könnte sagen, ja, das ist aber ein bisschen Klischee, aber hat mich jetzt auch nicht weiter gestört, oder?
Du wirst lachen, die haben sich, also der Regisseur, meines Erachtens auch Russe, der ist selber losgerannt und hat irgendwie in seinem Umfeld wohl Leute gefunden, die Connections zur russischen Mafia haben.
Mhm.
Die haben sich das durchgelesen und waren wohl sehr positiv angetan von der realistischen Darstellung des Ganzen.
Okay. Das sagt eine Menge über Russen aus.
Ja, aber das ist auch noch was, was ich ja dann auch gleich zu dir oder zu Dave meinte, als wir den geguckt haben. Dieses Ding von mit seinen Schuhen und seinem Sakko. Sie ziehen das mit diesem sehr extrovertierten, plakativen, modischen Auftreten der russischen Figuren halt auch geil durch. Ey. Also wie, mit was für einem Swagger er da ankommt, ist schon geil.
Ich hatte mal, da sei mich jetzt am Moment, das ist wieder auch so typisch russisch, Alter. Ich habe ja in einer Bar gearbeitet und da war ein Kumpel von mir, der heißt Nikolai. Der war einer von den Barkeepern, war natürlich ein Russe. Und wie sich's für einen Russen gehört, hat er natürlich öfter mal so Hehlerware mitgebracht und meinte so, ja, pass auf, hier, ich habe ein Versace-Pullover. Wer will einen Versace-Pullover kaufen? Da zeigt er mir diesen Pullover, pass auf, so ein weißer Wollpullover und da sind so synchron 9 Telefone drauf, so eine alten Telefone mit so einer Wählscheibe.
Okay.
8 Telefone davon sind grün und das unterste ganz unten war irgendwie lila. Aber Versace, ganz wichtig. Und er so, ja, hier, für 150 Euro kannst du den haben. Diese kostet 400 Euro im Laden. Und so, und ich dann denke, Dicker, du zeigst mir gerade einen Wollpullover mit 9 Telefonen drauf, mit einer Wählscheibe in lila. Also Versace oder nicht? Nope. Danke. Aber danke, dass du es mir anbietest. Weißt du, das wird ja diesen,
das werde ich du nicht hast vergessen. Ihn nicht mal anprobiert. Mensch, na,
das werde ich nie vergessen.
Vielleicht hat es toll ausgesehen.
Wie dieser Pullover aus, wie er gesagt hat, 150 ist okay, das ist in Ordnung. Wir sind Freunde und so. Ich so, Dicker, nicht mal umsonst trage ich das. Das ist so geil.
Ich will dir nicht mal geschenkt.
Nee.
Ja, du.
Ein bisschen Déjà-vu.
Ich hatte mal eine Freundin, die hat bei PNC gearbeitet und da war es dann auch klar, dass die Einkäufer für die Sachen, die es auf der Ladenfläche gibt, da gibt es dann eben auch speziell Leute, die fürs russische und arabische Klientel einkaufen. Mhm. Und deswegen haben die dann irgendwelche Dolce & Gabbana Pullis, wo es halt riesen fett draufsteht.
Ja,
das ist tatsächlich primär an so ein Klientel.
Ja, ja, glaube ich, dass es das H&M Repertoire und alle Boutiquen, die es da gibt, dass die andere Sachen anbieten als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Das glaube ich dir sofort.
Ja, aber das dann halt jetzt hier für den Berliner Raum, weißt du, extra Sachen eingekauft werden fürs russische Klientel, weil die halt mal kurz kommen und den halben Laden mitnehmen.
Das ist natürlich ein sehr zahlfreudiges Klientel, ja.
Ja.
Aber.
Siehst du ja auch im KDW und so, ne? Die ganzen Luxusboutiquen, die ganz plakativen Sachen, die haben. Wer will das denn? Das ist ja schon, aber das ist tatsächlich so ein bisschen das Mentalitätsding, ne?
Ist wirklich kein Klischee, dass sie so Glitzer mögen und so.
Dann halt echt eben auch so aussehen, als hätte es viel gekostet.
Genau.
Und deswegen, ja, muss dann da.
Ja, die Brands werden.
Die Brands draufstehen.
Ja. Definitiv.
Und das fand ich eben im Kostüm jetzt bei ihm, hat sich das schon sehr geil wiedergespiegelt. Ja. Und er spielt das halt auch wirklich geil, finde ich.
Ja, ja. Er sieht wirklich so aus, als wenn er jeden Tag damit rumrennt.
Und diese Szene, wo sie sich dann am Tisch gegenüber sitzen, habe ich gelesen, war wohl eine Hommage. Die haben sich, was die Camera Work angeht, da an Heat orientiert.
Ach, siehst du? Okay.
Ja, gut. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde, der Film macht wirklich Spaß.
Ja, macht er. Der ballert. Und der ist auf jeden Fall sehr kurzweilig. Also, wenn man so Action mag, dann ist das ein straighter Film, wo man sich zwar über das eine oder andere Klischee vielleicht ein bisschen mokieren könnte, aber
anders. Ach, RZA spielt auch noch mit.
Ja, RZA spielt auch mit.
Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich glaube, das hat sich uns beiden nicht erzählt. Sein Rollenname ist Harry Mansell. Mhm. Heißt, der ist auch ein Sohn, weil der hat ja zu Christopher Lloyd auch die ganze Zeit Pops gesagt. Ich dachte halt, das wäre sein Spitzname. Der irgendwie Pops,
ja, oder heißt, dass er ihn halt so als Pops so freundschaftlich, ja, halt
tituliert. Weil er halt tituliert. Schon alter Freund ist und so weiter. Jetzt heißt der aber auch Mansell.
Okay. Das habe ich auch nicht gecheckt, die Connection. Interessant.
Heißt, RZA ist der Bruder von Bob Odenkirk oder wie?
So würde ich es dann auch sehen. Wahrscheinlich, genau. Eventuell beide adoptiert.
Ja.
Leiblicher Sohn. Beide keine leiblichen Söhne, keine Ahnung.
Ja. Ich meine, sie lassen sich ja alle Türen für ein Sequel offen.
Mhm.
Und da gab es auch schon Stimmen diesbezüglich und Bob Odenkirk meinte, er ist froh, wenn er dann sich tatsächlich mal darüber Gedanken machen muss.
Mhm.
Aber eben, spricht dann drüber, wenn es soweit ist. Die müssen jetzt natürlich erstmal abwarten, wie das Ding funktioniert, aber das sieht ja schon eigentlich ganz gut aus.
Ja.
Finanziell.
Ist natürlich auch hilfreich, dass Bob Odenkirk sehr, sehr beliebt geworden ist in der Fangemeinde durch Breaking Bad und durch seine Solo-Show bei Better Call Saul.
Mhm.
Also er ist schon ein sehr populärer Schauspieler geworden, also viele Leute, die nicht mal mit dem Namen was anfangen konnten, haben mittlerweile wissen, wer Bob Odenkirk ist und mögen ihn halt total.
Ja.
Deswegen war es nur eine Frage der Zeit, wann er mal eine Hauptrolle in einem Film spielt.
Ja, funktioniert super, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja, 16 Millionen hat er gekostet und ist jetzt schon bei über 55 Millionen. Deswegen, und ich glaube, hierzulande läuft er noch nicht so lang.
Nee, da kann noch was kommen. Also
da kommt bestimmt noch was. Ja.
Da wird das Sequel noch realistischer.
Denke ich auch. So, zu den Zahlen. Geht eine Stunde, 32 Minuten haben wir noch nicht erwähnt, ne?
Nee.
Ab 16 freigegeben. Action, Crime, Drama. 7,4 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 64. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7 und vom Publikum 4,5. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,6.
Mhm.
So, jetzt müssen wir beide tippen.
Jetzt müssen wir beide tippen, genau.
Na dann.
Wir haben ja heute zwei Sachen, deswegen können wir uns jetzt aussuchen, wer anfängt und der andere fängt dann bei dem zweiten Film an.
Na dann, fang mal an.
Okay, dann fange ich an und sag, du bist bei einer 8,5.
Okay.
Da profilert er mich gerade, indem er mich mustert von oben bis unten.
Ich sag, du bist auch bei einer 8,5.
Du liegst falsch.
Ah, du bist bei 8.
Ich bin bei 8.
Ach.
Korrekt.
Ja, du liegst richtig.
Ich lieg richtig.
Ach, sehr schön. Der alte Fuchs.
Ja, aber geil, trotzdem. Also guck den auf der großen Leinwand in groß und laut, Sound, Action-Momente, Stunts, ist geil.
Ja.
Definitiv.
Also das muss man hier wirklich nochmal positiv erwähnen. Der Film ist so geil abgemischt.
Mhm.
Und das macht wirklich eine Menge aus, halt, wenn dann eben in der Action auch die Songs entsprechend reinknallen und so.
Ja, liebe ich, ja.
Super geil.
Auf jeden Fall. Waren wir beide schon, Dave war ja auch noch dabei. Waren wir zu dritt auf jeden Fall sehr angetan.
Und der ist ja auch wirklich lustig an manchen Stellen.
Ja, ist auch. Da ist eine Menge Ironie drin. Also gerade diese Collage, so weißt du, wie er so Tag ein, Tag auslebt, das ist ja schon witzig gemacht.
Ja, ich finde aber auch zum Teil eben die Kampfsequenzen sehr lustig.
Voll, Mann. Wie oft wir da losgelacht haben, Alter.
Der Typ mit seinen Zähnen. Is it bad? Is it bad?
Ja, Mann.
Ach ja, und der Russe, wie er immer wieder austickt. Herrlich.
Mega gut. Hat mir gefallen.
Mit dem Stuhl. Ah ja.
Steigen wir mit einer Empfehlung ein in die heutige Episode.
Mhm.
Alright. Wer macht weiter?
Wie war das denn beim letzten Mal? Hast du da angefangen oder ich?
Beim letzten Mal habe ich angefangen. Da hatten wir ja keinen gemeinsamen Film. Da habe ich angefangen und ja.
Dann fange ich doch jetzt an, oder?
Dann mach du jetzt.
Okay. Ich habe mir seit Ewigkeiten mal wieder einen Nicolas Cage-Film angeguckt.
So gleich.
Ja, Mann.
Jetzt ist die Frage, aus welcher Ära?
Sehr aktuell.
Okay, also aus einer nicht ganz so qualitativ hochwertigen Ära von Nicolas Cage-Film. Weil er war ja eine Zeit lang, konntest du dir fast jeden Film von ihm angucken. Das ist heutzutage nicht mehr so.
Nee, das wird wirklich schwieriger. Das stimmt wohl. Den hier hat er jetzt auch noch selbst mitproduziert.
Ich könnte sogar raten, welche.
Ja, das ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Weil jetzt so aktuell, wobei doch, der bringt, doch, viel, der bringt viele Sachen raus.
Der hat mehrere gerade in der Pipeline.
Okay. Willst du mal wieder raten? Hast du das Bedürfnis?
Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ist dieser komische Willy Wonkas bla 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 Fantasy World.
Wonka. Wonka natürlich nicht, aber ja, es ist Willy's Wonderland. Siehst du, schon wieder hat er recht und er freut sich.
Du weißt zumindest, welchen Film ich meinte.
Ja.
Ich freue mich gerade mehr darüber, dass ich komplett irgendwie mit dem Titel falsch lag. Das hättest du beim Ping-Pong hättest du das wahrscheinlich nicht gelten lassen, was ich gerade gesagt habe, oder?
Nee.
Zumal, Willy Wonkas Bing Bong
Ping-Pong. Ich habe gelesen, der sollte ursprünglich Wally's Wonderland heißen und da habe ich mich gleich gefragt, hieß so nicht das Ding bei den Griswolds? Also hier bei Vacation?
Nee, hieß nicht Wonderland, das hieß...
Aber Wally World oder
Griswolds.
So. Nee, ja, nee. Du Spaßvogel, so nee, hieß nee, die Familie.
Ja, Griswold hieß die Familie. Nein,
hieß das nicht Wally World?
Hieß das Wally World?
Ey, super, den Namen von Kevin Costner weißt du noch, aber den Namen von dem Vergnügungspark in diesem großartigen Meisterwerk.
Es brennt mir auf der Zunge, mein Freund, aber...
Okay, nicht Wally World. Ja, nee, wie auch immer.
Das also, war's nicht.
Hier geht's jetzt um Willy's Wonderland.
Mhm. Ich google das in der Zeit.
Wie das bei Vacation hieß?
Mhm.
Okay. Gut, ich erzähl dir parallel mal, worum es geht. Es ist eigentlich relativ kurz umrissen.
Okay, Wally World.
Doch, Wally World.
Tatsächlich.
Okay. Da siehst du, das nach dem 20 Mal gucken doch irgendwas hängen geblieben.
Siehst du, deswegen sind wir im Team so gut.
Ja, ja stimmt. Ja doch, ich glaube, da hätte ich mich tatsächlich festgelegt, wenn das jemand von mir hätte wissen wollen.
Ich war mir sicher, also ich hätte mich gerade da reingeritten, dass ich dachte, nee, das war's nicht.
Hm.
Muss ich zugeben.
Ja, so wie mit Kevin Costner und Dunbar.
Mhm. Man ist sich dann irgendwann nicht mehr sicher. Okay, Entschuldigung. Erzähl.
Gut. Nicolas Cage spielt einen sehr wortkargen Typen, weil, pass auf, der spricht hier kein einziges vollständiges Wort.
Mhm.
Der stöhnt manchmal ein bisschen rum, aber der spricht hier de facto nicht.
Ist er stumm oder hat es einen bestimmten Grund?
Nö, nö. Ist einfach ein Typ, der nicht viel redet.
Okay.
Oder halt nur dann, wenn es sein muss. Was aber trotz all dieser komischen Dinge, die hier passieren, offensichtlich nicht einmal der Fall ist. Für den guten Nicolas Cage, der demzufolge auch nicht wirklich einen Rollennamen hat. Der fährt mit seinem übermotorisierten Wagen ganz schnell durch die Gegend. Man sieht, wie er sich immer wieder so ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk reinpfeift namens Punch.
Mhm.
Das ist dann auf der Dose kann man auch lesen, was da drauf steht. A fistful of caffeine for your kisser. Steht auf dieser Dose. Da ist eben so eine Faust drauf und der ist Punch. Und er hat auch seine Uhr danach gestellt. Ne? Also der nimmt die in regelmäßigen Abständen, pfeift er sich eine Dose Punch rein. Damit er eben wieder ordentlich Koffein auf dem Kessel hat.
Mhm.
Und so fährt er mit seinem Auto durch die Gegend und dann dauert es auch nicht lange, platzen ihm alle vier Reifen, weil er über so eine, über diese ausgelegten Stachel gefahren ist. Ne? Die Polizei mal auslegt für irgendwelche Straßensperren. Dann sieht er das Ding, sammelt es ein, wartet drauf, dann kommt auch schon so ein Pannentyp angefahren und bietet ihm an, ihn mit in den nächsten Ort zu nehmen. Da müssen alle vier Reifen ersetzt werden und das wird bis zum nächsten Tag dauern. In der Werkstatt erzählt ihm dann, dass das um die $1,000 kosten wird. Der stumme Nicolas Cage hält ihm seine Kreditkarte hin und dann sagt er, nee, nur Cash hier. Alle ATM-Maschinen sind platt. Es gibt kein Internet in dem ganzen Ort. Und deswegen kommt auch postwendend das Angebot, pass auf, kannst du abarbeiten, das Ding. Ich habe hier einen Kumpel, der kann immer einen brauchen, dann machen wir es so, du arbeitest ein bisschen für den und nächsten Tag kriegst du deine reparierte Karre mit 4 neuen Reifen.
Okay.
Der nimmt das stumm, wohlgemerkt, an, schüttelt die Hand, sagt alles klar. Er sagt natürlich nicht alles klar, sondern nickt. Und dann kommt ein Typ namens Tex. Mit dem fahren sie dann eben zu Willy's Wonderland. Das ist so eine Butze, die ziemlich runtergekommen ist. Aber eben das Schild ist noch dran für Willy's Wonderland. Und Tex sagt, ihm gehört der Laden. Und es war früher mal eine total schöne Erlebnisstätte für ganze Familien, weil die Kinder da hinkommen konnten und Spaß hatten mit diesen plüsch-animatronischen Figuren, die es dann eben in Willy's Wonderland gibt. Und die konnten da ihre Kindergeburtstage feiern und. Und alle hatten Spaß. Musik, süßes Essen, Pancakes und juhu. So, und er erklärt aber, dass es irgendwelche Gesundheitsregularien gab, warum der Laden dicht gemacht hat. Irgendwelche Customers hätten sich beschwert und deswegen ist der Laden jetzt dicht. Und er will den aber wieder eröffnen und deswegen muss der sauber gemacht werden. Und sein Job von Nicolas Cage ist eben fortan, diesen Laden zu putzen. Bis zum nächsten Morgen soll der den Laden sauber machen und dann kriegt er sein Auto zurück. Das ist erstmal sein Job. Den nimmt er eben an. Dann kriegt er halt kurz gesagt, pass auf, alles was drin ist, so du kannst hier in der Küche was zu essen nehmen, wenn du da was findest. Da ist dann aber nichts. Ansonsten kriegt er halt einen Schlüssel für Putzraum und so. Wo die ganzen Sachen drin sind, die er zum Putzen braucht. Und dann kriegt er eben auch immer wieder, also er hat dann einen Stapel Willy's Wonderland T-Shirts, die er anziehen kann, um da zu putzen. Und dann putzt er. Und dann sehen wir aber relativ bald, wird da eingesperrt. Ne? Also von außen macht dann Tex auch wieder die Tür zu. Das juckt ihn aber nicht groß, also er kriegt das dann auch bald mit, aber juckt ihn nicht groß. Er hat dann eben immer wieder seine Uhr gestellt auf den Rhythmus, in dem er sich dann seine Dosen Punch reinpfeift. Und dann fängt er an, da wild den Laden zu putzen. Und das ist so erstmal schon recht witzig, weil man irgendwie habe ich dann darauf gewartet, dass der mal einen Ton spricht. Aber es war dann irgendwann dann natürlich auch klar, dass er halt einfach gar nicht spricht, weil er muss nicht groß kommunizieren. Der macht ja auch einfach das, was dann eben gemacht werden muss.
Mhm.
Und parallel zu der Geschichte wird irgendwann etabliert, dass es ein Mädchen gibt, eine junge Frau, die will Willy's Wonderland anzünden. Wird dann vom Sheriff einer Frau mitgenommen, die erklärt ihr, wir merken, die beiden kennen sich sehr gut und die erklärt ihr dann so, jetzt du bist jetzt hier festgebunden und bis morgen früh wieder bist du hier, so ich hole dich dann wieder ab, weil du machst mir zu viele Faxen. Da wird sie dann von ihren Teenage-Kumpels rausgeholt und dann machen sie sich wieder auf zu Willy's Wonderland. Und dann haben wir also draußen diese Teenage-Gruppe und drin eingesperrt Nicolas Cage als The Janitor, der dann eben den Laden sauber macht. Und wir wissen, es gibt eine Bedrohung da drin. Und die ist in Form dieser animatronischen Puppen.
Mhm.
Weil die rennen dann los und bringen Leute um. Oder wollen Leute umbringen, aber da haben sie natürlich nicht mit dem Nicolas Cage gerechnet. Und dann haut Nicolas Cage regelmäßig irgendwelchen Animatronics aufs Maul, nimmt die auseinander, stopft sie in Mülltüten, putzt weiter.
Also der Rächer mit einem Wischmob, da klingelt's doch. Das gab's doch schon mal.
Ja, also es gibt natürlich sehr vieles, was diese Handlung ausmacht, gab's schon mal.
Mhm.
Es gibt so ein Computerspiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist von 2014, habe ich nachgeguckt, Five Nights at Freddy's.
Nee, sag mir nichts.
Weil das ist genau so ein Szenario, wo ein Typ in so einem Chuck E. Cheese Restaurant eingesperrt ist und dann gehen diese Plüschfiguren auf ihn los.
Okay, krass. Klingt eher wie ein Spiel auf C64, irgendwie aus dem Jahre 1988 von der Prämisse.
Nee, das gibt's mittlerweile auch als Handyspiel und so. Und das hat eine sehr große Fangemeinde gehabt, weil es eben krass atmosphärisch ist.
Ach so.
So ist das ein ziemliches Horror-Ding.
So, okay, ich habe mir das jetzt eher einfacher vorgestellt, wie so ein, weißt du, früher gab's doch diese Spiele, wo du einfach nur so ein Viereck hattest und du konntest dich innerhalb von diesem Viereck bewegen und dann hast du von allen Seiten irgendwelche Figuren auf dich zukommen.
Nee, das ist wie so ein Adventure aufgezogen und du bewegst dich da eben im Halbdunkel durch die Gegend und diese Figuren, die haben wohl einen ziemlichen Kultstatus bei vielen Leuten.
Okay, doch aufwendiger.
Und da soll's auch, also da gibt's schon lange Pläne, das Ding auch zu verfilmen. Mhm. Witzigerweise sitzt Chris Columbus auf dem Projekt. Und der ist da auch schon länger in der Pre-Production, also da soll es irgendwann eine filmische Adaption geben zu Five Nights at Freddy's. Ja, aber laut Regisseur, Kevin Lewis hat hier Regie geführt, der hat 11 Credits, hat 96 The Method gemacht, den man kennen könnte, aber ansonsten auch wirklich nur kleine Sachen. Laut ihm ist das Ganze hier eine Kreuzung aus Pale Rider, ne, der namenlose Reiter von 85.
Mit Clint Eastwood.
Ja. Und okay. Space Invaders von 88.
Na gut, Pale Rider wahrscheinlich wegen der schweigsamen Figur und so.
Eben, ja. Ja, aber Nicolas Cage war nach eigenen Angaben sehr intrigued, einen Film zu machen, in dem er kein Wort spricht. Hm. Neulich haben wir da noch Witze drüber gemacht, ey. Wie geil, so, oh super, da muss ich nicht reden, mache ich. Ja.
Stimmt.
Ja, und dann gibt's eine Referenz, die dürftest du verstehen, weil an einem Punkt sagt dann eben die junge Frau zum Sheriff, he's not trapped in there with them, they're trapped in there with him.
Das Watchmen.
Das ist Watchmen.
Natürlich, ja,
wieder hat er 1000 Punkte, der Guess.
Danke.
Ja, ja, also quizmäßig bist du auf jeden Fall gut aufgestellt. Aber klar, lieben wir beide, Watchmen und der Rorschach. Ja, fand ich sehr nice. Ansonsten ist dieser Film natürlich, also es ist ein bisschen, man ist hin und her gerissen, weil ich hatte eigentlich Spaß dabei. Mhm. Aber es gab tausend und eine Situation, wo ich dachte, Alter, die Charaktere verhalten sich aber auch dümmst möglich.
Eigentlich Spaß dabei. Okay, also.
Weißt du, also jede einzelne Figur hätte zu jedem Zeitpunkt tausend Alternativen und sie entscheiden sich immer für die dümmstmögliche Variante.
Da haben wir wieder dieses Suspension of Disbelief-Ding, also.
Eben, und da musst du hier schon wirklich alle Augen zudrücken. Mhm. Und dann siehst du aber halt einen Nicolas Cage voll auf Koffein, wie er dann in seinen Pausen auch immer an so einem Flipper steht. Ne, der braucht dann eben so ein paar Minuten, um diesen Drink zu sich zu nehmen und hat auch vom Text gesagt bekommen, mach rechtzeitig Pause und so immer wieder. Mhm. Also immer, wenn sein Wecker klingelt, dann pfeift er sich eine Dose rein und spielt währenddessen am Flipper rum, den er vorher auch sauber gemacht hat. Diesen Willy's Wonderland Flipper. Und dann steht er da rum und hört Musik und tanzt dabei, weißt du? Und dann siehst du halt einfach Nicolas Cage, wie er voll auf Koffein irgendwie am Flipper tanzt. Und das ist schon irgendwie wieder so Banane, dass es halt genial ist, weil es halt Nicolas Cage irgendwie. Also weißt du, so völlig skurril. Eigentlich ist dieser Film Schrott. Aber es ist halt Nicolas Cage, wie er einfach sich mit Plüschtieren kloppt.
Aber hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass die in der jüngeren Filmgeschichte, dass die Filmemacher alle Nicolas Cage casten, um ihn so ein bisschen als Nicolas Cage zu inszenieren.
Ja, natürlich. Der ist viel mehr als ein Schauspieler. Der ist Nicolas, also das meine ich ja.
Genau.
Da hast du recht. Der wird als Nicolas Cage besetzt.
Es gibt immer diese kultigen Momente, die er in einem Film dann irgendwie spielen soll, damit man weiß, okay, alles klar, das ist krass so. Das wirkt halt immer ein bisschen aufgesetzt, finde ich, so in letzter Zeit.
Voll ist es auch. Mhm. Aber es macht halt auch, es bringt einfach kaum jemand so wie er.
Das stimmt, ja. Es macht natürlich auch Spaß. Bin ich bei dir.
Ja. Und deswegen ist das hier so ein Ding, ich bin da hin und her gerissen, weil eigentlich ist es auf eine Art ist es genial, aber auch so viele Arten auch wieder geht's eigentlich gar nicht. Mhm. Weil die machen, wie gesagt, eine Menge falsch. Weil die natürlich eben die Figuren, wie gesagt, ey, dümmer wird's nicht. Ui. Und dann ist es vielleicht auch im einen oder anderen Moment schauspielerisch jetzt nicht das Highlight. Aber dann ist da halt eben auch wieder Nicolas Cage.
Hat man daneben Nicolas Cage noch irgendjemanden, den man kennen könnte?
Beth Grant, die spielt den Sheriff. Also die Dame hat auch 233 Acting Credits. Die hast du garantiert schon gesehen. Hier, die hat so kleinere Rollen, auch bei so richtig großen Filmen, wie jetzt irgendwie Speed und Donnie Darko und solche Geschichten. Also kennst du auf jeden Fall. Ich glaube, bei Little Miss Sunshine war die auch dabei. Die hat auf jeden Fall eine Fresse, die du immer wieder mal siehst. Diese junge Frau wird gespielt von Emily Toster. Die hat jetzt erst 13 Credits, ist aber im Hauptcast von Mayans MC, diesem Spin-off von Sons of Anarchy. Deswegen, daher könnte man die auch kennen, aber nein, ansonsten kennst du hier nicht wirklich jemanden. Ja, was kann ich dir noch erzählen? Ich glaube, das war's. Mhm. Ja, die Nummer mit Chris Columbus, da bin ich schon irgendwie auch gespannt drauf. Weil das ist abgefahren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es da so eine große Fanbase gibt rund um dieses Five Nights at Freddy's, aber derer bedient sich dieser Film dann doch schon auch sehr. 5,5 Millionen hat das Ding gekostet.
5,5, okay. Ja.
Und du musst halt wirklich sehr vieles in Kauf nehmen, einfach, was dir da so erzählt wird.
Halbe Million weniger als Last King of Scotland.
Ja.
Hammer.
Ja, es ist abgefahren. Und ganz ehrlich, so teuer sieht er nicht aus. Mhm.
Ich glaube auch, ja, ich war gerade gespannt auf die Punkte, aber ich kann mir vorstellen, die sind wahrscheinlich sehr verhalten.
Die sind einigermaßen verhalten, ja. Mhm.
Hat er, der hat keinen klassischen Kinostart gehabt, oder?
Nee, der ist auf Amazon.
Auf Amazon läuft er. Stimmt, das war während der Pandemie irgendwie das. Ich glaube aber, der war geplant, ins Kino zu bringen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also bei dem war es ursprünglich geplant, den wirklich auf der großen Leinwand auch sehen zu können.
Aber ich hatte doch hier auch schon mal so ein Szenario, wo irgendwelche in so einem Vergnügungsding eingesperrt sind. Wie hieß denn das? Irgendwas mit Banana?
Stimmt.
Crew.
Hattest du in der, in der Supporter-Episode, das war auch so eine Horror-Kult-Show.
Ja, genau.
War wo die dann zu so einer Banana-Split?
Ja, doch, irgend sowas.
Ja. Ja, ich erinnere mich.
Wo die zu der Aufzeichnung von so einer Show gehen und dann entpuppen sich die Viecher als böse und so. Ja.
Fand ich auch nicht besonders geil.
Nee, eben, aber dieses Szenario, das meine ich, die erfinden hier gar nichts neu. Mhm. Das Ding, also wenn hier nicht Nicolas Cage dabei wäre, wäre das wahrscheinlich auch eine Vollkatastrophe. Mhm. Und so kann man halt irgendwie Nicolas Cage was abgewinnen.
Ja. Der hat ja unter anderem bei seinen ganzen Filmen, die er auch in der Pipeline hat, der hat ja einen unheimlichen Output, hat ja einen Film mittlerweile, glaube ich, abgedreht, der heißt Pig. Hast du davon was gehört?
Nee.
Da spielt er so einen Schweinebauern, der so eine Schweinezucht hat, von Trüffelschweinen. Und sein wertvollstes Trüffelschwein, was wohl die größten Skills hat, wird entführt von irgendjemandem.
Oh, okay.
Und er macht sich dann irgendwie auf, dieses Schwein zurückzuholen.
Alter.
Das ist die Prämisse von dem Film. Und er hat da so, auch so übelst lange graue Haare und so einen großen grauen Bart und so. Sieht halt total runtergekommen aus.
Doch,
und so.
Alter, ich habe da ein Plakat von gesehen.
Hast du da schon ein Plakat von gesehen? Ja, ich habe da auch schon Bilder von gesehen aus dem Film und so, finde ich, da bin ich auch mal sehr gespannt. Da fand ich die Prämisse auch ganz lustig.
Sag mal, hatten wir jetzt hier eigentlich minutenlang Kirchengebimmel mit drauf?
Kirchengebimmel war am Start, ja. Und Babygeschrei, glaube ich, auch. Alles am Start.
Schön.
So ist das mit offenen Fenstern im Sommer.
Tja, da haben die hier noch ein bisschen Umgebungsgeräusche.
Wunderbar. Ein bisschen Atmo.
Aber was
Atmo,
für ein...
Atmo.
Der Ton freut sich. Ja, dann... On cue, Alter. Schön.
Bestes Timing.
Ja.
So. Keine Sendung ohne Will Ferrell, keine Sendung ohne Blaulicht.
Das ist echt krass. Apropos hatten wir... Ja, wir hatten Will Ferrell schon heute. Wollte ich gerade noch irgendwie ein Sample raussuchen, es kann ja nicht sein, dass wir den vergessen, um Gottes Willen.
Das geht nicht.
Gut. Zu den Punkten für Willy's Wonderland. Mhm. 5,6 auf IMDb. Metascore ist bei 44. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,7 und vom Publikum 3,8. Und auf Letterboxd ist der bei einer 2,7.
Jetzt muss ich mir noch eine Frage beantworten. Würdest du Willy's Wonderland weiterempfehlen an unsere Zuhörer? Beziehungsweise an wen?
Nein. Nur, wirklich nur an explizite Nicolas Cage-Fans.
Nur an die beiden harten Nicolas Cage-Fans?
An die beiden harten, hast du gerade gesagt?
Nein, an die Beinharten.
Ach so, an die Beinharten. Ich dachte gerade an die beiden, die Nicolas Cage noch gut finden, den empfehlen. Willy's Wonderland.
An die beiden Nicolas Cage-Fans.
Ich habe an die beiden harten Nicolas Cage-Fans verstanden, ja.
Ja, ja, wir kennen unsere 4 Millionen Zuhörer, kennen wir alle beim Namen.
Und die beiden, die Nicolas Cage noch gut finden, die müssen sich Willy's Wonderland angucken, der Rest lieber nicht. Ja.
Markus, Thomas, ihr seid hier ausgeschlossen auf jeden Fall. Alle anderen? Nope.
Also ich kann mir vorstellen, wenn du den hier so als Trash-Film im Kollektiv guckst und parallel säufst wie ein wie sonst was, dann hast du hier vielleicht auch eine Menge Spaß. Aber es ist schon, also man muss hier wirklich eine Menge Kompromisse eingehen, was die hier einem verkaufen wollen, das musst du halt auch erstmal so hinnehmen. Okay. Allein die Tatsache, dass da halt irgendwo raustelefonieren oder so auch keine Option ist, weißt du?
Okay, da fängt schon an.
Ja.
Naja, okay, ich bin ja eigentlich ein guter Vertreter des,
aber ich hatte, also nicht falsch verstehen, so, ich hatte hier wirklich über weite Strecken meinen Spaß.
Du hattest über weite Strecken deinen Spaß. Okay, jetzt hast du meine Punkte jetzt wieder komplett relativiert.
Ja, nur, ich will nur, dass es nachher nicht heißt, ich hätte nichts Positives über den Film gesagt, weil das ist ja nun wirklich nicht so. Also, ich finde eben, Nicolas Cage ist ein Wahnsinns-Pluspunkt.
Hm.
Und da ist so eine absurde Handlung, das hattest du ja auch schon mal irgendwie bei Color of Space, oder wie hieß es? Color Out of Space?
Color Out of Space, ja.
Ja, da, das war ja auch völlig absurd in der Handlung, aber das hat ja trotzdem irgendwie funktioniert.
Naja, bei mir nicht so. Da habe ich ja nicht viel Positives dran abgelassen, also an dem Film.
Echt?
Nee, das war falsche Erinnerung. Also ich fand den wirklich schlecht.
Alter, dann haben wir diese Alpakas aber wirklich inflationär eingesetzt.
Ja, die Alpakas sind natürlich ein Highlight.
Die waren das Highlight, okay. Nee, das ist natürlich, also ja, es ist super schwierig, weil objektiv gesehen ist dieser Film so weit entfernt von gut, aber ich hatte ja meinen Spaß, was soll ich zu sagen?
Also ich sag dir, wie es ist, meine erste Instanz war definitiv irgendwo zwischen 2 und 3, dich da einzutacken, aber du klingst jetzt schon ein bisschen besser so, weil dieses von wegen so, ja, es waren schon ein paar Momente, die waren lustig, aber irgendwie hat der dann auch öfter mal eben die Kurve nicht gekriegt und dann denkst du so, was soll das jetzt? Insofern.
Nee, also was das soll, liegt ja wirklich auf der Hand. Also warum die so einen Film machen, ist ja klar, finde ich. Deswegen, das habe ich mich zu keinem Zeitpunkt gefragt, so, was soll das? Ich dachte halt nur, also so, das war in den ersten Momenten aber auch krasser als dann danach, weil irgendwann habe ich es halt gefressen, dass die mir eben absurdeste Entscheidungen der Charaktere verkaufen wollen.
Okay.
Ne, so, wo ich mir denke, Alter, du könntest einfach das und das machen. Also, nö, ist klar, machst du lieber das, logisch. Das kaufst du dann halt irgendwann. Und dann regst du dich da auch nicht mehr groß drüber auf. Und dann hatte ich halt echt eben meinen Spaß mit Nicolas Cage.
Aber schon, also unterm Strich Potenzial verschenkt, oder? Oder nicht?
Ja klar hat der hier Potenzial verschenkt.
Mhm.
Aber eben, ich hatte, also die Erwartungen an so einen Film waren jetzt auch nicht wahnsinnig hoch. Vielleicht hatte ich deswegen auch noch mehr Spaß damit.
Mhm. Ja, dass du auch sagst, du würdest dem auf keinen Fall irgendjemand empfehlen, außer er ist beinharter Nicolas Cage-Fan.
Ja, nee, den kannst du schon. Nee, okay, dann ist das vielleicht falsch formuliert.
Weißt du, also, das ist so.
Fans von Trash und Fans von Nicolas Cage sowieso, die können den gut gucken. Aber eben, du musst hier wirklich ein paar Augen zudrücken, wenn du einen ernsthaften Film erwartest.
Mhm.
Weil das ist es nun beim besten Willen nicht. Aber das bringt ja das absurde Szenario auch irgendwie schon so ein bisschen mit sich.
Naja, stimmt. Na gut, ich muss ja jetzt irgendwie was sagen. Ich sag jetzt eine 5,5.
Ich bin bei 6.
Bei 6, okay. Das ist ja nochmal glimpflich davon gekommen. Aber wie gesagt, also der erste Gedanke war tatsächlich irgendwo zwischen 2 und 3. Als du meintest, so von wem kann ich keinen empfehlen. So ist beinahe, dachte ich so, okay, dann ist das doch weiter unten.
Ja, also guten Gewissens kann ich den auch keinem empfehlen.
Mhm. Okay.
Es ist also wirklich. Aber wir haben ja auch Leute, die Trash mögen. So, deswegen, ich bin mal gespannt, wie.
Ja, Erik ist so ein Kandidat zum Beispiel. Der kann mit so einem Film was anfangen. Insofern, falls er den nicht schon gesehen hat, wäre das vielleicht ein Kandidat für ihn.
Wie der da am Flipper tanzt, das ist schon echt lustig.
Mm. Nicolas Cage being Nicolas Cage.
Genau das.
Hast du denn Mandy inzwischen gesehen?
Nee.
Der fehlt dir noch.
Der fehlt mir noch.
Das ist ja eins der Highlights seiner jüngeren Filmgeschichte.
Ja,
den musst du gucken.
Das habe ich schon von vielen Seiten gehört. Den werde ich auch gucken, ja.
Das ist ein geiles Ding. Alrighty. Vielleicht hilft's ja. Dann schmeiß uns mal Mandy in den Lostopf.
Ja, guck mal, lieber schnell. Ja.
Meine eingestreuten Filme. Okay. Dann mache ich weiter und komme mit einem Film aus dem Jahr 1997. Eine Actionkomödie.
97?
Ja. Eine Actionkomödie von 97, die damals Razzie nominiert war für Worst Remake or Sequel.
Autsch.
So kann ich schon mal einleiten. Warum Remake oder Sequel? Basiert auf einer TV-Serie, die es gab zwischen dem Jahr 1962 und dem Jahr 1966. Da gab es eine Serie, die hieß McHale's Navy. Und dann gab es 1997 einen Film namens McHale's Navy. Und der Regisseur von McHale's Navy war Brian Spicer.
Okay, das sagt mir nichts.
Brian Spicer ist anscheinend Fan von Remakes, weil der hat diese Power Rangers-Verfilmung 1995 verbrochen.
Mhm.
Von dem ist aber auch unter anderem, der hat eine Menge Folgen inszeniert von dieser Magnum PI-Serie, die neue. Also nicht die alte Magnum, sondern die neue Auflage. Und von dem ist McHale's Navy im Jahre 1997 Und McHale wird gespielt von Tom Arnold.
Ach du Scheiße, okay.
Kennst du Tom Arnold?
Ja, ja, klar.
Okay, für diejenigen, die es nicht wissen, wer das ist, das ist zum Beispiel der schmierige Autoverkäufer aus dem Film True Lies, der neben Arnie so ein bisschen seinen Sidekick da gespielt hat. Und der spielt diesen besagten McHale. Was macht er? McHale beliefert eine Navy Base auf so einer idyllischen Insel namens San Moreno. Und der ist so ein bisschen der Schmuggler. Der beliefert die Soldaten, die da, beziehungsweise die Matrosen, die da stationiert sind, mit Eiscreme, mit Pin-Up-Kalendern, mit Alkohol und was es so alles gibt.
Das erinnert so ein bisschen an den Steve Martin-Film.
So ein bisschen. Unter diesen Matrosen auf dieser Insel haben wir unter anderem Bruce Campbell himself. Dann haben wir zum Beispiel David Alan Grier am Start. Den kennt man auf jeden Fall, der ist auch immer sehr laut und aufgedreht. In Jumanji spielt er mit, in Boomerang spielt er mit, also auch ein Gesicht, was man schon mal gesehen hat. Und die sind so ein bisschen für sich auf dieser Insel, bis eine Bedrohung dann letztendlich auftaucht, weil nämlich kurz danach taucht der zweitgefährlichste Terrorist der Welt auf. Er nennt sich tatsächlich und wird von allen als zweitgefährlichster Terrorist der Welt bezeichnet.
Wer ist denn der gefährlichste?
Das wird nie gesagt. Es heißt halt immer, dass er nur der zweitgefährlichste der Welt ist. Das ist Major Vladakov. Major Vladakov wird gespielt von Tim Curry. Rocky Horror Picture Show, Pennywise und so weiter.
Ah ja, klar.
Und das ist ein bisschen komisch, weil Vladakov mutet an, ein russischer Terrorist zu sein. Aber die Söldner, die er so um sich rumscharrt, sehen alle sehr arabisch aus.
Mhm.
Und zwischendurch hat er immer so einen deutschen Akzent und streut halt immer so deutsche Worte ein. Er zum Beispiel sagt schnell, schnell zu den Terroristen. Schnell, schnell und so und bitte und Dankeschön und so.
Aha.
Also alles sehr strange. Russe, arabische Söldner, er redet Deutsch. Alles ein bisschen seltsam. So, und der Typ hat noch eine Rechnung auf dem McHale, weil die sind damals schon gegeneinander getreten. Also man bekommt irgendwie im Laufe des Films mit, die haben eine Vergangenheit. Und Vladakov will ausgerechnet auf einer Insel, wo diese Matrosen stationiert sind, eine nukleare Abschussrampe bauen und von da die Welt bedrohen. Und er will natürlich seinen alten Nemesis McHale töten.
Mhm.
Und weil es diese Bedrohung gibt, taucht unter anderem auch ein Captain in dieser Navy Base auf. Der wird gespielt von Dean Stockwell. Auch ein großer Name in den 80ern. Der spielt Captain Binghamton. Und der kommt mit Deborah Messing, was so seine Assistentin ist, kommen die auf diese Insel an.
Ja, die war groß Ende der 90er, ne?
Die war groß, ja. Along Came Polly habe ich sie auch genannt. Da hat sie die zukünftige von Ben Stiller gespielt. Mhm. Hatte ich ja neulich. Und die beiden tauchen auf und wollen aus dem Sauhaufen natürlich ein bisschen wollen natürlich Ordnung reinbringen, weil davor war totale Anarchie da. Die haben gesoffen, die haben Partys gefeiert, haben sich beliefern lassen von McHale mit Pin-Up-Kalendern und mit Alkohol und haben sich eigentlich nur den ganzen Tag da die Beine in den Bauch gesessen. Und jetzt gibt's halt eine wahre Bedrohung, wo Dean Stockwell dafür sorgen soll, der übrigens bei der Navy nicht mehr ganz so hoch angesehen ist, weil er nämlich aus Versehen das Loveboat versenkt hat. Es wird dort immer als Loveboat bezeichnet. Wahrscheinlich ist es auch das besagte Loveboat.
Okay.
Also völlig sinnfrei. Und das ist halt seine neue Mission, um sich ein bisschen wieder in der Gunst hochzuarbeiten, indem er diese Bedrohung um diesen Major Vladakov praktisch abwehrt.
Aber wie darf ich mir das jetzt so vom Comedy-Level vorstellen?
Kann ich dir genau sagen. Das erinnert ganz stark an diese 80er-Jahre-Komödien à la Ich glaub, mich knutscht ein Elch oder Caddyshack.
Ah, oh, okay.
Das geht so in die Richtung. Da werden wilde Partys gefeiert, wo einer halt irgendwie Armdrücken macht mit irgendeinem so einem Typen, der da rumsitzt. Auf der anderen Seite siehst du Bruce Campbell da irgendwelche zwei Frauen klar machen, während im Hintergrund irgendeine Schlägerei stattfindet zwischen einem von dieser Truppe. Das heißt, es wird natürlich, wir lernen diese Truppe im Laufe der Serie kennen, wir wissen, wie tickt wer, alle haben so ihre Manierismen. Und so ist das Ganze aufgezogen.
Mhm.
Aber nicht wirklich
aber es ist nicht wirklich lustig.
Es ist nicht wirklich lustig und die schaffen es halt auch nicht, diesen Kultcharakter aus den 80ern zu erreichen, den Caddyshack damals getragen hat. Oder oder halt, ich glaube, mich knutschen echt. Das sind halt alles bessere Filme und McHale's Navy ist halt alles so, das ist halt sehr möchtegern. Ernest Borgnine taucht noch auf, der übrigens in der Originalserie in den 60ern eine der größeren Rollen hatte.
Okay.
Der spielt ja auch nochmal eine Gastrolle und spielt halt den Chef von der Navy überhaupt, also dem Dean Stockwell auch unterteilt ist und der von ihm die Befehle kriegt von außerhalb.
Aber sag mal, dieser Ansatz schon wieder. Die Serie, hast du gesagt, war 62 oder wann?
Ja, zwischen 62 und 66.
Also, was ist denn da die Zielgruppe, wenn die jetzt Ende der 90er einen Film machen?
Das wird schon so ein bisschen modernisiert sein. Ich habe die alte Serie natürlich nie gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass damals nicht so diese Haut drauf Terroristen-Action gab, sondern dass es damals wahrscheinlich so à la MASH, weißt du, so eine.
Nein, aber ich meine, wenn die das aufziehen,
ja,
wie bei MASH ja auch, so, dann musst du doch irgendwie an die Leute appellieren, die das damals schon mitbekommen haben.
Oder an Leute, die halt von der Serie nichts wissen, aber sich trotzdem den Film angucken. Das geht ja auch.
Ja.
Du musst ja nicht zwangsläufig wissen, dass es da ein Remake gab.
Nee, natürlich musst du es nicht zwangsläufig wissen, aber die werden doch bestimmt auch versuchen, die Leute mit abgegriffen zu haben. Aber das ist halt schon echt schwierig, wenn es über 30 Jahre her ist.
Ja, ging auch in die Hose mit dem Abgreifen, weil von den 31 Millionen Budget, was circa angesetzt hier, Alter, war,
so viel hat der gekostet.
Der war recht teuer, weil ich meine, es gibt tatsächlich Explosionen, wo da irgendwelche Waffenlager in die Luft fliegen und so und auf diesen exotischen Inseln und die Besetzung ist ja auch nicht ohne.
Ja, eben.
Also der hat schon definitiv gekostet. 4,5 Millionen hat er eingebracht an Boxoffice.
Autsch.
Insofern haben wir nicht nur eine Razzie-Nominierung, sondern auch ein absolutes Minusgeschäft für McHale's Navy.
Wow.
Das war nichts. Also ich konnte ihn natürlich so weggucken. Es ist halt so ein Badewannenfilm. State of Mind und so. Aber doll war es nicht.
Konntest du ihn so weggucken?
Ja. Das ist jetzt nicht die schlechteste Komödie, die ich je gesehen habe. Aber wenn du jetzt die Komödien dir nochmal abrufst, die ich hier vorhin genannt habe, wo ich gesagt habe, so in dem Fahrwasser fährt er so ein bisschen, dann kommt der A viel zu spät und B erreicht auch nicht die Qualität. Also es ist wie so ein Überbleibsel aus den 80ern, der aber nicht der Rede wert ist. Also das ist kein Dollarfilm. McHale's Navy 1997 ist mit 108 Minuten auch nicht die kürzeste Actionkomödie, die ich kenne, und kann man aufgrund der Besetzung so ein paar netter Momente und so zwei, drei wirklich lustiger Szenen, zum Beispiel die, dass Tim Curry sich halt als Running Gag die ganze Zeit als zweitbesten Terroristen oder zweitgefährlichsten Terroristen bezeichnet.
Mhm.
Das ist schon recht witzig, aber es hat sich auch irgendwann ausgetreten. Ja.
Okay.
Naja.
Also kannst du nicht empfehlen?
Nee, nicht wirklich. Also wer hier auf einer Suche nach einer Komödie ist, dem würde ich nicht McHale's Navy empfehlen, weil da würde ich sagen, das ist, da gibt es bessere.
Mhm. Klingt so.
Ich komme mal zu den Punkten, ja.
Okay.
IMDb ist bei einer 4,5. Metascore, pass auf, 18.
18?
Ja. Aber jetzt kommt der Knaller.
Ja, gut, 80 wäre auch komisch gewesen.
Ja.
Ja, 18, das ist trotzdem fies.
Aber jetzt kommt mein Favorite. Rotten Tomatoes ist bei einer 2,8 von 10 Empfehlung.
Aha.
Gibt dir das? 3% sind das.
Ui.
Der hat eine 3% Empfehlung.
Wie geil ist das denn?
Ich glaube, das ist tatsächlich die niedrigste Prozentzahl, die ich je bei Rotten Tomatoes gesehen habe.
Alle so, nee, eher nicht, lass mal.
Ja. Ja, okay. Auch die Audience ist bei 2,8. Hier allerdings sind wir bei 38%.
Ja, immerhin.
Ja, da ist ein bisschen mehr. Und Letterboxd ist bei einer 2,1. Also, die sind alle nicht sonderlich begeistert von dem Film. Aber ich sehe natürlich Bruce Campbell gerne und so und Dean Stockwell und Tom Arnold ist auch lässig in seiner Rolle. Aber
war der da noch mit Roseanne verheiratet?
Ja, die waren 4 Jahre verheiratet, stimmt. Kann ich dir nicht sagen. Das war definitiv in den 90ern, dass sie verheiratet waren. Aber ich glaube, die sind seit 94 oder so schon wieder geschieden.
Mhm.
Gucken wir, ob ich da im Quiz vielleicht gewonnen hätte, wenn ich dir jetzt sage, dass die 94, dass 94 die Scheidung war. Gute Frage.
Okay, nee,
aber es also ist, glaube ich,
eine völlig überflüssige Frage eigentlich.
Na, ja. Wir haben doch Privatleben bei Jeopardy.
Ja, eben.
Da nehme ich doch die Tausender und sage, 94 war die Scheidung.
Ja. Gucken wir doch mal.
Wie dicht war ich dran?
Tom Arnold verheiratet. Alter, du bist so krass. 90 bis 94. Yes. Warum zur Hölle weißt du, dass die 4 Jahre verheiratet waren? Was ist mit dir los, ey? What the fuck?
Ich hab doch gesagt, ich habe viel unnützes Wissen im Kopf.
Ey, big time.
Ja, hätte ich die 1000 abgeräumt, ja.
Mindestens.
Nice. Aber es ist, glaube ich, der erste Film, wo ich Tom Arnold in der Hauptrolle gesehen habe. Hast du den schon mal in der Hauptrolle gesehen?
Nee, eben. Das wäre jetzt auch, der spielt doch sonst, hat er doch öfter mal so den netten Familienonkel oder so gespielt.
Oder der Sidekick irgendwo, genau.
Ja, ja, eben.
Ja, definitiv. Aber stimmt. Ja. Jetzt fehlt er noch zur Geräuschkulisse.
Ich gerade sagen, die hat eigentlich noch gefehlt. Aber jetzt ist die Nachbarin auch wieder am Start. Schön.
Da ist er. Nennt sie doch nicht Nachbarin, die hat doch Namen mittlerweile.
Ah ja?
Wie haben wir die getauft?
Ja, super, sie hat doch einen Namen und den weiß sie nicht mal.
Jetzt habe ich vergessen, dass wir sie getauft haben.
Tja.
Naja, wir überlegen mal kurz.
Is this Good Will Hunting?
Nee, das war, glaube ich, nicht der Name.
Tja.
Nee, ich hab ihn vergessen.
Schade.
Good Will Hunting. Auch ein geiler Name für die Schreiolle.
Ja.
Ja, jetzt du.
Boah, ist das schwierig, Alter. Bist du jetzt hier noch, bist du bei 4 vielleicht sogar?
Das ist jetzt nicht ganz beschissen, ja. Also ja, es ist ja, so, eben. Es hat keine gute Komödie.
Aber ich meine, 4 wäre ja nicht ganz beschissen. Ach komm, ich sag 4,5.
Hast du noch mal ein bisschen korrigiert, aber es sind tatsächlich noch 5 geworden.
Echt?
Die goldene Mitte.
Okay, das klang nicht so.
Ja, 5 Punkte. Ich sag ja, ich würde ihn nicht empfehlen, aber geht so. Ja, mhm. Mehr nicht.
Geht so.
Ja, einigen wir uns auf geht so.
Na gut.
Also 3% Rotten Tomatoes, das ist vielleicht ein bisschen hart. Aber gut ist anders.
Naja, aber wenn die 3%, was haben die im Schnitt nochmal gegeben?
Im Schnitt waren das
2,8 sogar von 5. Ja, siehst du, das ist ja immer noch besser als du.
Stimmt. 2,8 von 5 ist im Schnitt besser. Ah. Was habe ich hier notiert? Das waren 29 Stimmen.
Mhm.
Schon krass. 29 Stimmen, 3%, Alter.
Tja. Gut, naja. Aber nochmal ein Film, den wir uns klemmen können. Schön.
Ja.
So, und jetzt habe ich es angekündigt, dass ich mir eben viel aktuellen Scheiß angeguckt habe. Deswegen war jetzt auf Amazon The Tomorrow War fällig.
Okay.
Ich glaube, da hatten wir es neulich noch von, hatte ich ihn noch nicht gesehen. Und jetzt wollte ich mal wissen, was da geht, weil dann kam ja relativ schnell Meldung, dass der irgendwie sämtliche Rekorde gebrochen hat, was so Streaming-Gedöns primär von Amazon angeht.
Mhm. Die letzte News, die reingeflattert ist, dass, glaube ich, schon das Sequel durchgewunken wurde.
Ah ja?
Ja, das ist das, was ich jetzt gehört habe. Da kommt wohl eine Fortsetzung.
Ja gut, das verwundert nicht.
Mhm.
Weil ist ein 200-Millionen-Film. Der hatte ein Budget von 200 Millionen.
Ui.
Und der sollte natürlich auch im Kino released werden. Ist jetzt pandemiebedingt beim Streamingdienst gelandet. Paramount hat den Film an Amazon für 200 Millionen verkauft.
Mhm.
Da fragt man sich, wenn der 200 Millionen gekostet hat, müssen die ja noch irgendwie anderweitig Geld dran verdienen. Weil sonst wäre das ja irgendwie ein ganz dünner Deal. Aber gut, werden sie bestimmt noch irgendwie anders Geld dran gemacht haben. Weil, also für Amazon ist die Nummer scheinbar gut aufgegangen, ne, wenn der so erfolgreich war.
Mhm.
Ich glaube, die haben das auch clever gemacht, haben den, glaube ich, zum Nationalfeiertag in den USA rausgeboxt und oder rechtzeitig davor, ne, dass dann die ganzen Patrioten halt sich da irgendwie patriotisches Popcorn-Kino angucken können.
USA, USA.
Naja, ist also, auch wenn es hier sehr viel globaler aufgezogen ist bei The Tomorrow War.
Mhm.
Aber ja, war ein teures Ding.
Wollen wir mal gucken, ob dein Science-Fiction-Herz da aufgegangen ist.
Ja, das war natürlich für mich der Hauptgrund, den zu gucken.
Mhm.
Also auch wenn ich Chris Pratt echt gerne mag. So, das, ich glaube, ich mag den in eben so in sowas wie Parks and Recreation lieber als jetzt, wobei Guardians of the Galaxy ist für mich auch ein richtig fetter Film, deswegen, das stimmt jetzt eigentlich nicht so ganz.
Aber schon natürlich The Man to Go für große Blockbuster.
Eben, der ist jetzt in letzter Zeit, ist der halt schon, ja, und eben auch dann oftmals recht massentaugliches Zeug, ne? Das ist jetzt ja, nicht wahnsinnig edgy.
Jurassic World Reihe und Co., definitiv.
Ja, eben.
Mhm.
Er spielt hier Dan Forrester und die erzählen, na warte, ich fange mal so an, weil die fangen tatsächlich mit dem Shot in der Zukunft an.
Mhm.
Da siehst du ihn, wie er im freien Fall durch ein paar Wolken durchrauscht, auch nicht irgendwie groß mit Fallschirm oder sowas bewaffnet. Der stürzt einfach, hat eine Knarre in der Hand, ansonsten stürzt er halt mit vielen anderen um ihn rum, wohlgemerkt, auch noch stürzt er halt einfach im freien Fall auf die Erde zu. Und dann sehen wir, er hat das Glück mit noch ein paar anderen, dass er auf den Pool zusteuert. Ich mir auch denke, irgendwie so 100 Meter freier Fall oder was die da erzählen und er stürzt in den Pool, dann wäre wahrscheinlich tendenziell trotzdem erstmal alles gebrochen, aber egal, so, ne, der landet im Pool mit ein paar anderen Leuten und alle um ihn rum klatschen halt irgendwo auf dem Boden oder dann, die sind auf so einem Rooftop von irgendwas Hotelähnlichem, deswegen die anderen crashen halt noch weiter runter und das ist alles ziemlich Mayhem. Mhm. Und dann sehen wir aber natürlich auch direkt, er hat überlebt, kommt an die Wasseroberfläche und dann gibt's aber eben den Zeitsprung 30 Jahre zurück. Und dann sehen wir ihn, aber gleich alt, wie er als Familienvater und Highschool-Lehrer eigentlich ein recht zufriedenes Leben hat. Hat eine junge Tochter, die Muri Forrester, die gespielt wird von Ryan Keira Armstrong und die Kleine ist krass. Alter, die ist Jahrgang 2010. Also wirklich noch nicht alt. Mhm. Aber man könnte die auch aus dem zweiten Teil von S kennen, jetzt hier dieses Kapitel 2. Dann ist sie in Black Widow dabei und hat jetzt wirklich schon einige sehr große Sachen gemacht und die hat hier nicht wahnsinnig viel zu tun, aber das, was die hier spielt, ist wirklich gut. Mhm. Also die Kleine ist krass. Auf jeden Fall. Muss man sich merken, wäre jetzt auf jeden Fall auch auf, für mich auf so einer Liste von Leuten, die man auf dem Schirm haben muss. Auch gerade eben mal mit jetzt hier 11 Jahren, ne? Ist wirklich krass. Naja, und er hat eben diese Tochter und seine Frau, Amy Forrester, gespielt von Betty Gilpin. Das ist
cool.
Das war die Hauptrolle bei The Hunt. Mhm. Und bei Glow ist die, glaube ich, groß geworden. Ne? Das ist ja eh auch so krass, Alter. Die war im Hauptcast, also eine Nebenrolle im Hauptcast von Glow. Jedes Jahr für jede Season eine Emmy-Nominierung bekommen.
Wie krass. Ja, das ist natürlich auch eine der Personen, die in Nurse Jackie so ihr erstes Brot verdient hat und da zum ersten Mal für Aufsehen gesorgt hat. Und so wie Merritt Weaver und so ein paar Kandidaten, die dann später richtig groß geworden sind. Die war auch dabei, Betty Gilpin.
Ja, und dann wird eben erstmal erzählt, dass die ein recht normales Leben haben und eigentlich alles ganz happy ist. Mhm. Und dann gibt's irgendwann bei einem Fußballspiel, was die sich im Fernsehen angucken, wird auch nicht groß weiter drauf eingegangen, warum sich eine amerikanische Familie ein Fußballspiel anguckt. Also, ist ja auch eher so ein europäisches Ding, aber wie auch immer, die gucken Fußballspiel. Und dann wird, schneiden die zum Fußballspiel live und wir sehen, wie der Stürmer mit dem Ball ziemlich alleine aufs Tor zurennt und plötzlich vor ihm im Himmel sich irgendwelche Dinger auftun und plötzlich hüpfen da Leute raus und es kommen massenweise Soldaten aus dem Nichts, springen die halt plötzlich da einfach aufs Fußballfeld. Mhm. Und die erzählen dann den aufgebrachten Leuten, wir sind aus der Zukunft, wir sind ihr in der Zukunft, wir führen gerade einen Krieg gegen Aliens und wir kriegen tierisch auf den Sack. Deswegen brauchen wir Unterstützung. So, ihr müsst jetzt, wir rekrutieren jetzt Leute, die uns in der Zukunft helfen müssen, den Krieg gegen die Aliens zu führen. Ja, so ansatzweise Terminator.
Ein bisschen, ja.
Ja, also bedient sich da natürlich an einigem. Ja. Das ist erstmal die Prämisse. Dann heißt es eben, es werden gezielt Leute eingezogen, die irgendwie eine militärische Vergangenheit haben. Und so erfahren wir dann auch relativ schnell, dass Dan Forrester auch eine militärische Vergangenheit hat, bevor er eben Highschool-Lehrer wurde. Und so dauert es dann nicht lange, bis er auch rekrutiert wird. Mhm. Dann heißt es, du hast jetzt noch 24 Stunden Zeit, dich von deiner Familie zu verabschieden oder halt alle darauf vorzubereiten. Und morgen machst du dann den Sprung in die Zukunft. Und dann wird noch, also hat seine Frau natürlich den Impuls, hey, wir müssen abhauen, du musst dieses Ding am Arm loswerden, weil der hat dann eben, kriegt so ein Ding anoperiert, an den Armen, so eine Bandage oder so eine Metallschiene mit Display drauf und allem möglichen und darüber werden die halt getrackt und darüber funktioniert auch das ganze Zeitsprung-Ding, was sie da erzählen. Weil die erzählen, dass sie mithilfe der Leute von 30 Jahre später haben die eine Art Portal kreiert, wo sie eben immer hin und her springen können, aber immer nur an einen fixen Punkt, der eben exakt 30 Jahre später liegt. Deswegen können sie nicht einfach ein paar Wochen vor den Krieg springen oder so, um das Ding irgendwie dahingehend zu verhindern, sondern die, wenn in der Zukunft die Zeit vorwärts geht, ist das bei uns eben auch so, beziehungsweise ne, du springst halt dann eben immer an den 30 Jahre später.
Okay.
Das muss man halt auch mal so hinnehmen, ne? Also deswegen auch hier wieder Suspension of Disbelief, das Ding musst du halt kaufen.
Aber in jedem Film hier bei dir heute.
Tja, was soll ich dir sagen? Naja, und dann kommt's natürlich zum Sprung. Mhm. Und während des Sprungs gibt's eine Störung, die eben dann zur Folge hat, dass wir in der Situation vom Anfang sind, anstatt dass die ein irgendwie einen Meter über der Erde landen, landen sie halt ein paar hundert Meter über der Erde und sind im freien Fall. So, aber nachdem er dann ja heil angekommen ist, wird auch gleich Funkkontakt mit ihm aufgenommen.
Durch einen Pool.
Wie?
Also der Fall endet ja dann in dem Pool.
Genau.
Deswegen ist er heil angekommen.
Ja.
Okay. Dann haben wir auch ein bisschen Suspension.
Das meine ich, ne? Also die stürzen dann wirklich so weit runter und ein paar von denen landen im Pool und die sind dann safe und alle anderen sind halt Moos.
Okay. Weil ich find's ja schon lächerlich, wenn die so aus so einem Hotel, weißt du, so Lethal Weapon-mäßig aus so einem Hotelzimmer im 7. Stock in den Pool springen. So, ja. Das ist ja schon lame. Also da müssen die ja schon zerschellen. Aber aus dem Himmel.
Naja.
Das ist noch eine andere Nummer.
Ja, vor allem alle ziemlich dick bepackt, ne, mit Equipment und Co. Aber gut, wie gesagt, ne, ist gekauft.
Draufgeschissen, okay.
Und er und eine Figur, gespielt von Sam Richardson, der spielt hier Charlie. Mhm. Der ist von Anfang an eigentlich auch der spricht halt gleich beim, als sie eingezogen werden, spricht er gleich mit ihm und ist eigentlich immer einer, der viel zu viel redet und super unsicher ist und auch überhaupt keine Expertise mitbringt und sagt halt so, ich bin ja eigentlich völlig fehl am Platz. Der ist natürlich sehr für den Comic Relief zuständig, was an manchen Stellen auch wirklich gut funktioniert. Weil eben in der Zukunft angekommen, wird dann eben sehr schnell Funkkontakt mit ihnen aufgenommen von einem Colonel, gespielt von Yvonne Strahovski. Das ist die Dame aus The Handmaid's Tale. Die spielt hier dann eben die, die die Befehle gibt und die nimmt Funkkontakt mit dem Trupp auf und sagt, euer Ziel ist es jetzt, ein paar Kilometer weiter zu gehen. Da ist so eine Research Facility, da müsst ihr mein Research Team rausholen, weil die haben Proben genommen und Informationen gesammelt, mit denen wir was anfangen können, damit wir irgendwie eine Art Gift kreieren können, was wir dann denen initiieren können, damit wir die Aliens platt machen können. Weil die Dinger, White Spikes werden die genannt, die sind richtig fies. Das sind recht große Aliens, also die sind mal locker 5 bis 10 Mal so groß wie ein Mensch, haben recht lange Tentakeln, Riesenzähne im Maul und aus diesen Tentakeln schießen die so bestimmt so 30 bis 50 Zentimeter große weiße Stacheln. Und wenn die Dinger einschlagen, das sieht man ziemlich oft, dann wird so ein Typ halt auch mal kurz ans andere Straßenende geschubst durch den Aufprall von diesem Spike oder halt aufgespießt. So, die Dinger sind einfach tödlich.
Alright.
So, und deswegen haben sie da echt einen sehr fiesen Gegner. Die sind super schnell und halt übelst bedrohlich und reagieren auch sehr stark auf Geruch. Das heißt, wenn sobald irgendjemand blutet, reagieren die das halt meilenweit, registrieren die das meilenweit und kommen angerannt.
Ach, wie geil. Siehst du, ich habe mich schon gefragt, wann die Monster kommen, die auf Riechen, die irgendwie auf Geruch sind, reagieren nach A Quiet Place und nach so Monstern, die irgendwie, wo du ganz leise sein musst, nach Monstern, die nicht richtig gucken können, habe ich mich gefragt, okay, wann kommen die letztendlich auf Gerüche?
Also auf Geräusche reagieren die hier auch,
ja.
Aber das ist halt, sobald eben Blut im Spiel ist, reagieren sie da extrem drauf, weil das können sie eben auch sehr weit entfernt riechen.
Okay, verstehe.
Und dann müssen sie eben in dieses Zentrum kommen, da die Informationen und das Team rausholen. Und dann geht die Story noch eine ganze Ecke weiter. Wer auf jeden Fall noch erwähnenswert ist an der Nummer, Sam Richardson habe ich gerade schon erwähnt, es gibt dann eben, als sie in dieser Facility sind, einen sehr wirklich, wirklich witzigen Moment. Also ich habe da sehr gelacht, weil die versuchen möglichst still das Treppenhaus runterzukommen, um halt von diesen White Spikes nicht gehört zu werden. Weil die oben, die schon grummeln hören im Treppenhaus, ne, so, das heißt, wissen irgendwie, die sind anwesend, aber sie versuchen jetzt halt so schnell wie möglich und leise runterzukommen.
Ja.
Und surprise, surprise, irgendwann hören die und die kommen. Und dann versuchen sie natürlich die Treppen runterzurennen und parallel hochzuballern. Und dann ist Sam Richardson, also Charlie, der eben völlig panisch dann runterrennt, versucht parallel hochzuballern und dabei die ganze Zeit shit, 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 shit sagt. Das ist wirklich sehr geile Situationskomik, weil er hört nicht auf. Holt dann kurz auf und dann guckt er wieder hoch und dann wieder shit, 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 shit. Okay. Und so, rennt halt so irgendwie 5 Stockwerke runter und sagt die ganze Zeit shit dabei und es ist sehr lustig. Ja, also es gibt schon auf jeden Fall den einen oder anderen echt lustigen Moment, aber es ist natürlich primär, es ist ein Action-Ding. Und klar, ne, hier Massentauglichkeit und so weiter, die haben mir natürlich auch noch eine Geschichte reingepackt, wo es um ihn und sein Verhältnis zu seinem Vater geht, generell um Familienbande, weil sein Verhältnis zu seiner Tochter auch noch eine Rolle spielt, und da möchte ich jetzt aber auch nicht allzu sehr drauf eingehen. Mhm. Der Vater, der ist aber trotzdem noch erwähnenswert, weil der wird gespielt von niemand geringerem als Jonathan Kimball Simmons. J.K. Simmons spielt hier den Vater von Chris Pratt und ist so bei der Rolle gelandet, weil der Regisseur Chris McKay, das ist übrigens der Typ, der den Lego Batman Movie gemacht hat, mhm, und auch den zweiten machen wird, so, der hat eine Menge produziert, ansonsten noch Robot Chicken und sowas. Also der ist jetzt so ein bisschen auch in diesem Lego-Umfeld. Deswegen vielleicht auch die Verbindung zu Chris Pratt.
Warte mal, es kommt ein zweiter Lego-Batman-Movie, weil ich habe gehört, dass wir in den Rechten, dass die keine weiteren Filme mehr drehen dürfen.
Nee, da ist einer angekündigt.
Ehrlich?
Ja.
Okay, weil ich habe gehört, dass die Rechte irgendwie gewechselt haben und deswegen wird es keinen neuen Lego-Batman-Movie mehr
geben. Steht in seiner Vita drin.
Krass, okay. Kann sein, dass sich da was geändert hat.
Ja. Und
das ist ja gut besetzt, oder?
Ja, ja, eben. Deswegen, der Film ist dick besetzt und J.K. Simmons, Alter, mit seinen 66 Jahren, der wurde halt hier primär besetzt, weil der Regisseur, als es drum ging hier, wir müssen die Rolle des Vaters besetzen, und das ist hier so ein bisschen dieser alte, verhärmte Haudegen, aber was ist so ein kerniger, muss ein sehr kerniger Typ sein, der sich aber halt emotional von der Familie distanziert hat, ne, weil da sind Dinge vorgefallen, weil er halt aus dem Krieg zurückkam und nicht klar kam und so, und dann eben gewalttätig, bliblablub. Und das muss aber halt so ein alter Badass sein. Und dann ging 2016 diese Bilder viral von J.K. Simmons, also der Trainer von J.K. Simmons hat die Bilder gepostet, wie Simmons halt mit so einem weißen Rauschebart, übelst gestählter Körper, da seine Übungen macht. Hast du die gesehen damals?
Ich habe die gesehen damals,
ja, ja, ich erinnere mich. Das war schon krass, ne?
Ja,
wie der aussah so. Und dann hat Chris McKay halt Simmons angerufen, meinte so, sag mal, siehst du noch ansatzweise so aus wie auf diesen Bildern, weil das wäre geil für die Rolle. Mhm. Ja, und dann, der war schon nicht mehr in der Form, aber hat das dann dankbar angenommen, sich wieder da in Form zu bringen, und ist halt übelst jacked in dem Film. Also das ist schon echt krass, hat dann da auch, es war wohl für ihn so die größte Errungenschaft, dass irgendwie die Tochter von Arnold Schwarzenegger getwittert hat, wie jacked er ist in dem Film.
Geil.
Ja, und eben, also der sagt auch, hey, wenn nur meine Optik hier bei allen Leuten hängen bleibt, so, dann ist das auch echt alles, was ich damit erreichen wollte. Also dem ist schon auch bewusst, dass das hier Popcorn-Kino ist. Aber alter, ja, also der ist hier, sieht halt wirklich aus, wie als hätte sich der Weihnachtsmann in so ein Chuck Norris-Outfit geschmissen.
Krass. Und ich meine, ja.
Ja, übelst wie der aussieht.
Also es ist natürlich ein anderer Jahrgang, aber ähnliche Schlagzeilen hat ja Kumail Nanjiani auch gemacht, weil er sich für die Eternals auch so einen krassen Buddy antrainiert hat.
Ja, das hast du mir erzählt, da habe ich nichts von gesehen, ja.
Da hat er auch miese Fotos gepostet auf jeden Fall.
Das war ja auch damals mit Chris Pratt
richtig krass aussieht.
Als der vom Andy von Parks and Recreation sich plötzlich auf den, wie hieß er bei Guardians of the Galaxy? Mann, wie heißt denn Star-Lord.
Ja, stimmt, da war er eher pummelig unterwegs bei Parks
and Recreation. Ja, ja, eben. Und plötzlich ist er halt hier Sixpack-mäßig unterwegs und übelst gestellter Körper.
Ja.
Das war ja auch so ein Ding. Aber bei J.K. Simmons mit halt Mitte 60.
Das ist Alter, krass, das, ja.
Das, also siehst ja jeden scheiß Muskel.
Das ist krass.
Und da haben sie dann auch übelst Witze gemacht am Set und so. Es war permanent so ein Running Gag, weil er halt sämtliche jungen Typen hat alt aussehen lassen mit seiner Optik, ne? Weil da eben irgendwelche auch zum Teil größere Namen, aber halt Leute, die einfach schon viel Action-Kino gemacht haben, da ankamen, sich aufgepumpt haben und halt dünn aussahen neben J.K. Simmons. Also nicht dünn, weil er jetzt mörderbreit ist, aber halt wie definiert seine Muskulatur ist, ist halt der Wahnsinn.
Mega.
Ja. Was ganz geil ist, was Chris Pratt hat am 9. November 2019 hat er was auf Instagram gepostet, weil da bekannt gegeben wurde, dass dieser Film produziert wird. Und er ist Executive Producer mit auf dem Film. Und da hat er eben gepostet, "This is my first time executive producing on a movie. And I can finally post about it." Und dann wird's im üblichen Chris Pratt-Humor lustig. Er schreibt, "The title Ghost Draft turned out to be problematic for various reasons. So we started looking for other options. We went through Generation Alien, World War A, Generation Gone, Saving Private Ryan, World War Z 2, but with A's, not Z's, Horizon White Spike, hero movie brought to you by Verizon, Jurassic Draft, Generation Draft, Miller Genuine Draft, City Slickers, Alien Dawn, Rapture Dawn, Apocalypse Dawn, Hero Dawn, Destiny War, Saving Tomorrow and The Tomorrow War. Und dann ist er bei The Tomorrow War gelandet, laut ihm.
Nicht nur wir sind Fans von schlechten Wortspielen.
Ja. Das fand ich auch so geil. Jurassic Draft. Mhm. Ne, weil natürlich der Moment, wenn sie eingezogen werden, wird halt Draft genannt. Ja. Also das ist wirklich halt Popcorn-Kino. So, und das kann man gut machen. Der hat definitiv ein paar Minuten zu viel auf dem Tacho, weil er geht 2 Stunden, 20 Minuten. Mhm. Und das ist definitiv ein Tick zu lang und das tut der Sache schon auch wirklich einen Abbruch. Das, was man hier optisch sieht, sieht stellenweise wirklich über weite Strecken richtig geil aus, aber eben das ist halt das Budget, ne? Da haben sie sich nicht lumpen lassen, das sieht fett aus und das wäre bestimmt auch was für die große Leinwand. Aber inhaltlich, ja, bedienen sie sich halt an vielen Sachen. Und ich glaube, die versuchen auch nicht viel mehr zu sein als das, was es dann unterm Strich ist. Aber das kann man echt gut machen.
Ist das denn noch familienfreundlich? Also wenn die da
durchlöchert... Nee, der hat eine 16er Freigabe. Halt.
Okay, also wenn die da durchlöchert werden, ist das schon recht explizit. Oder, ja. Oder ist das so, es gibt ja so Filme, die sind zwar relativ gewaltig, aber spritzt zum Beispiel kein Blut.
Doch, das
ist immer noch ein bisschen familienfreundlich.
Doch, hier fließt Blut.
Okay.
Ja.
Na gut.
Doch, doch, das ist an manchen Stellen auf jeden Fall schon... bisschen nasty. Also das, ich glaube auch, dass hier manch 12-Jähriger vielleicht überfordert wäre.
Okay, gut zu wissen. Das hilft ja auch manchmal bei manchen Entscheidungen. Okay.
Ja. The Tomorrow War, dann sage ich mal was zu den Zahlen. Mhm. Für dieses 200 Millionen Dollar Filmchen. 6,7 auf IMDb. Metascore ist bei 45. Da habe ich auch wieder nachgeguckt, wie viele Reviews das waren, weil das erschien mir echt schon, das ist ja schon hart, ne? Also echt nicht gut.
Ja.
Aber gut, Action-Kino und so. Es sind 33 Reviews. Das ist auch nicht so wenig.
Nee.
Auf Rotten Tomatoes gibt's, also warum habe ich da nur einen Wert notiert? 5,8. Das muss ja der Kritikerwert sein. Aber ich habe gerade keine Ahnung, ob es da noch keinen Publikumwert gab.
Vielleicht zu frisch, dass es noch keinen Audience-Wert gibt.
Das
ist ja auch nicht bei neuen Filmen der Fall.
Das kann ich mir nämlich vorstellen, dass das der Fall ist. Ich guck mal parallel.
Mach das mal.
Jetzt müsste man es nur noch richtig schreiben. So.
Ich schreibe das immer vorbildlich mit einem durchgestrichenen Wert dahinter, dass ich weiß, okay, es gibt keinen Wert.
Nee, aber frag mich nicht, was passiert ist. Jedenfalls, Audience Score ist bei 80% bei 4 von 5.
4 von 5, okay, es gibt einen Wert.
Ja, und der ist verdammt gut.
Der ist gut, ja. Was hast du gesagt, Letterboxd?
Letterboxd habe ich noch gar nichts gesagt. Da ist er bei einer 2,8.
2,8. Das ist wieder ein bisschen verhalten.
Ja, also klar gibt's hier Leute, die eine Menge aussetzen, sagen, das ist eigentlich völlig sinnfrei. Und klar ist es auch. Aber das meiste davon sieht wirklich geil aus. Ist auch definitiv nichts, wo man sich zu krass mit dem Hirn anstrengen muss, um der Story folgen zu können.
Mhm. Klingt nach einer 7.
Na dran. 6,5.
6,5. Okay. 6,5. Okay.
The Tomorrow War.
The Tomorrow War.
War.
Genau.
Ja, aber diese Saving Private Ryan fand ich schon irgendwie nice.
Das ist schon so schlecht, dass es wieder lustig ist, ja. Alrighty. Komme ich zu meinem nächsten Film. Und leite mal damit ein, dass ich finde, dass es in den 50ern und 60ern ja viele Filmstars per se gab, wo du gesagt hast, Alter, wenn die irgendwo aufgetaucht sind, dann war sofort die Menschentraube da, so dieses, die hatten diesen Star-Status.
Mhm.
Und das ist so in den 2000er Jahren ein bisschen verloren gegangen, also da gibt's viel weniger Leute von einer Gesamtquote, wo du sagst, das sind richtige Stars, so weißt du, nicht nur krasse Schauspieler, sondern halt wirklich Stars. Aber wer in diese Riege fällt, ist für mich nach wie vor Tom Cruise.
Ja, zweifelsohne.
Und auch wenn Tom Cruise ein riesiger Filmstar ist, hat er doch schon das eine oder andere Mal bewiesen, dass er halt ein krasser Schauspieler ist für mich. Zum Beispiel bei Geboren am 4. Juli.
Mhm.
Zum Beispiel definitiv bei Magnolia. Da war er der Shit. Und?
Ja, ich bin, also, ja? Bin ja auch bei Kubrick und was ihn angeht.
Ja, okay, den habe ich wiederum nicht gesehen, aber Vanilla Sky ist durchaus auch ein Film, wo er schauspielerisch gezeigt hat, was er kann. Also, er kann, wenn er will. Aber er macht natürlich auch viel Popcorn-Kino und dieses Star-Kino à la Mission Impossible. Das ist natürlich schauspielerisch jetzt nicht so krass, aber...
Ja, aber ich habe schon bei ihm auch immer das Gefühl, der hat ein gutes Gespür dafür, was er wie bedienen muss. Weißt du, also auch immer, dass das Format bedient, in dem er halt gerade ist.
Ja, das stimmt. Aber er ist schon eher einer, der fürs Publikum Filme dreht, als einer, der so eher fürs Arthouse Feuilleton so Filme macht. Weißt du, also das kann man schon unterm Strich sagen.
Ja. Zumal ich glaube, die paar Sachen, die er da gemacht hat, wurden ihm auch hart um die Ohren geballert.
Das stimmt, ja. Außer Magnolia. Da war er immer ein Oscar nominiert.
Ja, aber eben damit ist es schon nicht mehr so wahnsinnig Arthouse, ne? Weil also es ist dann schon, Magnolia ist ja schon auch ein größerer Film.
Größerer Film, definitiv, ja. Und wo er noch besonders gut war, schauspielerisch, wie ich finde, ist in einem Film, den wir beide sehr schätzen, Jerry Maguire, Spiel des Lebens.
Ja, den wollte ich jetzt gerade nicht aufzählen. Ach, weil du jetzt über den sprichst, oder was?
Weil ich über den jetzt spreche.
Ah, wie geil ist das denn? Ich habe den gerade bewusst weggelassen, weil für mich ist das so ein Mischding zwischen gutem Schauspiel und Popcorn-Kino.
Ist es.
Also das eine schließt das andere nicht aus, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Es ist so irgendwo dazwischen.
Ist es definitiv.
Ja.
Und das ist einer der Filme, wo du dir auch niemand anders im Nachhinein vorstellen kannst als Tom Cruise, weil er diese Rolle schon mit Leben füllt.
Ja, auch Cuba Gooding hat die Rolle zu seinem gemacht.
Total. Die komplette Besetzung. Also Cuba Gooding wurde ja hier auch mit dem Oscar prämiert. Es gab 5 Oscar-Nominierungen für Jerry Maguire und das ist die einzige, die dann ausgezeichnet worden ist. Cuba Gooding mit seinem einzigen Oscar.
Ach, 5 Oscar-Nominierungen hat ihm eingefallen. Wofür noch? Also Drehbuch und bester Film?
Als bester Film war er definitiv nominiert. Ich glaube, Cameron Crowe war für Regie nominiert.
Ach so, ja.
Boah, Alter,
okay, wie sind wir bei 3?
Wie sieht denn jetzt hier das
das Design aus? IMDb, Alter. Ne? Ist alles anders. Ja. Solche. Hast du es?
Ja, jetzt habe ich es gefunden. Also Best Actor in a Supporting Role, dann haben wir nominiert Best Picture, Best Actor in a Leading Role, Tom Cruise war nominiert.
Ach was?
Ja.
Okay, das wusste ich nicht.
Dann war Cameron Crowe fürs Writing tatsächlich nominiert, also fürs Drehbuch, wofür er auch zuständig war. Und Editing war nominiert.
Ah ja.
Joe Hutching. Das sind die 5 Nominierungen.
Okay, interessant. Also Cameron Crowe hat es auch geschrieben, okay.
Cameron Crowe hat es auch geschrieben, genau. Der war Regie und Drehbuch. Das ist von ihm. Und neben Tom Cruise haben wir noch Renee Zellweger im Cast. Wir haben Cuba Gooding Jr., habe ich schon erwähnt. Wir haben Kelly Preston.
You Had Me at Hello.
You Had Me at Hello. Eins der 100 famous movie lines. Wobei hier sogar 2 in der Top 100 sind von Jerry Maguire.
Show Me the Money.
Korrekt. Das ist Nummer 2 in der Top 100 aus einem Film. Das
geil.
Ist schon nicht schlecht.
So kriege ich jetzt auch Punkte?
Dafür gibt's jetzt auch 10 Punkte für dich, ja.
10?
Ja.
Geizhals, Alter.
Kelly Preston ist dabei, Jerry O'Connell ist dabei, Jay Moore ist dabei, Regina King ist dabei, als Frau von Cuba Gooding Jr.
Ja, Mann, stimmt.
Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Donald Logue in der Nebenrolle, Eric Stoltz in der Nebenrolle und Bonnie Hunt.
Boah, wer spielt denn Eric Stoltz hier?
Eric Stoltz spielt eine ganz kleine Rolle in diesem Anfangsszenario, wo die sich so bei diesem Meeting treffen, wo er dann reinkommt, nachdem er dieses Protokoll verteilt hat und er sagt, good job, man, und so, und der hast du gut gemacht.
Ah, okay.
Der ist in einer kleinen Szene ist er zu sehen.
Echt? Das war's schon?
Das war's schon, ja. Der ist, glaube ich, tatsächlich nur in einem Moment zu sehen.
Ja, das, also ich meine, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, aber das mit dieses Memo, was er da schreibt und so, das hatte ja für viele schon auch einen harten Scientology-Touch.
Ist das so?
Ja, klar. Dieses über Nacht zum besseren Mensch werden, wenn du dich jetzt da an einer Lebensmaxime orientierst und so, das war schon sehr bildhaft alles.
Aber dieses Memo, was es ja wirklich gab, was wirklich zu Papier gebracht worden ist, die 27-seitige Memo, worum es da geht, hat ja Cameron Crowe tatsächlich zu Papier gebracht in diesem Film. Und der ist ja nicht bei Scientology.
Also es ist das, was inhaltlich mit der Figur passiert, weißt du?
Ach so.
Und dass es dann ausgerechnet Tom Cruise ist, dass er eben irgendwie so eine Eingebung hat eines Nachts, weil er sieht, was das um ihn rum alles falsch läuft und er hat dann eben irgendwie eine Eingebung, bringt das zu Papier und will es unter das Volk bringen und so, damit man dann zum besseren Menschen wird. Das hat definitiv einen Scientology-Touch.
Ja, ich bin da so ein bisschen hart an der Grenze zu diesem Überinterpretieren, diesen Wolfgang Engschmidt-Style. So.
Ja, klar.
Das ist die gleiche Sache wie mit Luca, dass man da sagen kann, okay, das steht hier für ein Outing in Sachen Homosexualität oder versteckte Liebe oder weiß ich was alles, so, weißt du? Also es sind so die Sachen, wo man sagen kann, klar kann man Sachen reininterpretieren, ob das jetzt war, ist jetzt wieder eine andere Frage.
Ich sag nur, das ist was damals halt echt kursiert hat.
Okay, wusste ich nicht. Aber es, wusstest du, dass das 27 Seiten, dass das Protokoll halt wirklich von Cameron Crowe von der ersten bis zur letzten Silbe tatsächlich zu Papier gebracht worden ist?
Nee, wusste ich nicht.
Das fand ich auch ganz interessant, ja.
Na, ist geil.
Dieses Plädoyer für mehr Menschlichkeit und so wurde tatsächlich von Cameron Crowe eigens verfasst. Ja, aber jetzt sind wir schon zu weit im Film. Ich kann mal ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte was berichten, weil Crowe hatte das Drehbuch und die Idee zu diesem Film schon ganz lange in der Schublade. Und der brauchte so viele Jahre, um diesen Film letztendlich zu realisieren, dass sein Wunschkandidat von damals, das war nämlich Tom Hanks, mittlerweile zu alt geworden ist.
Ja, dann zu alt, ja.
Genau. Und dann hat er gesagt, der passt irgendwie nicht mehr zu der Rolle. Die weibliche Titelrolle, die er sich damals ausgesucht hat, war Winona Ryder. Die wiederum war noch an Bord, als es letztendlich dann in den praktischen Teil des Drehs überging.
Okay, das wäre für den Part von Renée Zellweger natürlich.
Das war, genau, das war der Part von Dorothy, die Rolle, die Renée Zellweger dann übernommen hat. Das Problem ist bloß, als sie zum ersten Mal Winona Ryder neben Tom Cruise gestellt haben, sahen die beiden aus wie Geschwister.
Ach so.
Ja.
Das, ich dachte, jetzt wäre ein Größenunterschiedsproblem.
Nee, das war nicht ein Größenunterschied, sondern das sah so ein bisschen, die sahen aus wie Bruder und Schwester. Das hat irgendwie nicht gepasst. Da fehlte irgendwie die Chemie vor der Kamera.
Ja, okay.
Da haben die gesagt, das klappt nicht mit Winona. Mit Tom Hanks wäre es vielleicht was anderes. Jetzt müssen wir für Tom Cruise jemand anders finden an seiner Seite.
Mhm.
Und dann waren im Gespräch Jennifer Lopez, wo wiederum ihr Agent ihr abriet, diese Rolle zu übernehmen, weil er gesagt hat, das passt zu dir nicht. Ich habe mir das Drehbuch angeguckt, das ist irgendwie nicht dein Cup of Tea. Im Gespräch waren Mira Sorvino, Marisa Tomei, Patricia Arquette, Cameron Diaz, Molly Ringwald, Nicole Kidman und Runner-Up. Und diejenige, die es tatsächlich geworden wäre, wenn es nicht zu Renée Zellweger gekommen wäre, ist Connie Britton.
Mhm.
Die war an zweiter Stelle.
Aber da siehst du mal, dass das typmäßig wohl ziemlich flexibel war, sondern dass es da eher um möglichst großen Namen ging, oder?
Ja, wobei man an der Stelle schon sagen muss, also so eine Kandidaten wie Molly Ringwald und Nicole Kidman kann man sich schon ein bisschen vorstellen, weil, aber im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, weil Renée Zellweger war so perfekt in dieser Rolle, weil die spielt wirklich dieses schüchterne, unscheinbare Mäuschen, was natürlich fernab von diesem Hollywood-Glamour sein muss.
Ja.
Und deswegen hat man sie schon sehr toll besetzt, so als Gegenpart von Tom Cruise.
Das ist für mich aber auch ein krasses Konstellationsding hier, deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass die den neben Winona gestellt haben und gesagt haben, Moment, irgendwie, nee. Und ich finde, in diese Konstellation fällt auch sehr stark ins Gewicht der Junge.
Ja, total, stimmt.
Weil der mit ihr, in Kombination mit ihr und dann auch mit ihm, das funktioniert so gut.
Ja, es funktioniert mega.
Und ich meine, der Kleine ist auch so ein Highlight, finde ich,
oder? Also so dieses verhuschte,
ach ja, aber scheue, leise Reden. Das ist ja nur beim besten Willen nicht so, als hätte es das noch nie gegeben oder als wurde hätten die das noch nie gemacht.
Mhm.
Es gibt ja auch Leute, die Renée Zellweger attraktiv finden, was also.
Ja, nee, ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass sie hässlich ist, aber sie, also man nimmt ja schon ab, dass sie so dieses unscheinbare Mäuschen in diesem dekretierenden Job ist, so, weißt du?
Und ja, aber wer weiß, ob das Winona Ryder auch hätte spielen können.
Theorie. Aber im Nachhinein sowieso schwierig zu sagen, weil ich finde sie großartig besetzt.
Ja, ist sie auch. Der Junge ist auch ein Highlight.
Der Junge ist super, ja. Mag ich auch sehr gerne. Dieser kleine Aufgeweckte mit den hochgegelten Igelhaaren und der Brille.
Hat der eigentlich nochmal irgendwie was gemacht danach? Größeres?
Nee, der hat so bei Dawson's Creek und so mitgespielt, also so eine Sachen, aber der hat nicht wirklich in großen Filmen danach mitgespielt. Ich habe das auch mal verfolgt, also hat nicht wirklich damals eine Kinderkarriere daraus gemacht. Das sind eher unbekannte Sachen, die er gemacht hat. Also es war weit entfernt von Haley Joel Osment oder so.
Ja, und heute macht er auch nichts mehr, oder wie?
Nee, der macht nichts mehr groß.
Hm.
Ja. Wenn wir schon beim Besetzungskarussell sind, können wir mal reden, wer für Jerry Maguire vorher im Gespräch war. Das war tatsächlich angeboten wurde die Rolle Woody Harrelson.
Okay.
Der wiederum hat von sich aus gesagt, dass sich niemand im Leben für einen Sportagenten interessieren wird in einem Film. Und dass ich keinen Arsch diesen Film angucken will, wenn ein Sportagent da der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist. Und deswegen hat er gesagt, das kannst du vergessen. Das ist zum Scheitern verurteilt.
Krass.
Ja. Das war sein Fazit.
Aber hätte ich mir auch gut vorstellen können, ihn in der Rolle.
Durchaus, ja. Johnny Depp war im Gespräch, Bruce Willis war im Gespräch, Sean Penn war im Gespräch.
Mhm.
John Travolta war im Gespräch, was interessant ist, weil da haben wir diese Scientology-Geschichte.
Ja.
Tom Cruise, John Travolta und Kelly Preston, die ja die Frau ist von John Travolta und ebenfalls bei Scientology, die spielt ja seine Ficke hier in Jerry Maguire, mit der er rumvögelt, bevor er...
Wen spielt die da?
Seine Ficke.
Seine Ficke.
Seine Ficke. Bevor er seine große Liebe findet, You Had Me At Hello, hatte er eine Ficke. Und die ist Kelly Preston.
Eine Ficke.
Hast du das Wort noch nie gehört?
Also nicht so. Eine Ficke? Nee, ich glaube nicht.
Ja, Da komme ich erst und bring hier.
I don't want to say it's exclusively erotic, but it is deeply sensual.
Ja, auf jeden Fall.
My penis is tingling right now.
Geht los. Bei Ficke.
Penis is tingling mit lustiger Klaviermusik im Hintergrund. Wen haben wir noch? Alec Baldwin war im Gespräch. Und dann kam Tom Cruise auf dem Bildschirm. Und Cameron Crowe's Kumpels und alles so in seinem Umkreis, so seine Assistenten und so, haben ihm gesagt, das kannst du abhaken, weil Tom Cruise wird niemals ein Loser spielen. Das ist doch der Hollywood-Shining-Guy, das ist der Gewinnertyp. Hast du den schon mal in einem Film als Loser gesehen? Der wird da niemals Bock drauf haben, so eine Rolle zu überleben, wo er ganz unten ist, am Arsch seiner Karriere.
Ja, und Cameron Crowe so.
Erzähl mir nichts, ich kenn die. Mir brauchst nichts erzählen.
Richtig. Cameron Crowe hat nämlich gesagt zu Tom Cruise, ich kenn die, mir brauchst nichts erzählen. Und Tom Cruise meinte, Digga, genau so eine Rolle will ich haben.
Geil.
Eine Rolle, wo ich mal am Arsch bin und eine Rolle, wo ich nicht den Sunny Boy spiele.
Mhm.
Und es war die umgekehrte Version, denn Tom Cruise hatte super Bock, mal eine Rolle zu spielen, wo er halt abstürzt.
Ja.
Und hier stürzt er halt ab. Ja, weil gut. Es geht um besagten Sportagenten. Mega gut im Geschäft, absoluter Sunny Boy, mit allem auf Du und Du, der irgendwie Rang und Namen hat, arbeitet in einer riesigen Sportmanagement-Agentur und hat plötzlich eine Eingebung. Das, was wir vorhin erwähnt haben. Er sitzt in seinem Hotelzimmer, hat vorher noch mitbekommen, wie er mit einem Footballspieler da sitzt und dann will ein kleiner Junge irgendwie was signiert haben, ein Autogramm haben. Und er sagt, nee, Digga, auf den Autogrammkarten von der und der Firma kann ich dir kein Autogramm geben. Ich habe einen Vertrag unterschrieben mit einer anderen Firma, deswegen kann ich dir leider nicht drauf unterschreiben, sorry.
Ja.
Und Tom Cruise guckt sich das halt an und hat noch so zwei andere Momente, wo er denkt, Alter, was für ein scheiß Business ist das eigentlich, wo ich eigentlich arbeite. Und hat dann diese Eingebung im Hotelzimmer und sitzt dann irgendwie, kann nicht schlafen, steht dann auf, setzt sich an seinen Laptop und verfasst dieses 27 Seiten Protokoll, wo er reinschreibt, dass es mehr Menschlichkeit geben muss in diesem Business, dass es wichtig ist, Empathie aufzubringen, dass es wichtig ist, dass wir für unsere Kunden da sind, dass wir freundlich sind, dass wir nicht so nur nach dem Geschäft und nach dem großen Geld schielen.
Ja.
Und packt dieses Protokoll, was er dann verfasst hat, in jedes Postfach, was er da irgendwie findet in seiner Firma. Das heißt, alle, die da irgendwie mitarbeiten, haben dieses Teil gelesen und haben es gekriegt. Dann kommt er rein in die Firma, High Five, wird von allen beglückwünscht, dass er so ehrlich ist, dass er Daumen hoch, Thumbs up, Guy, well done, good job. Mit dem Ergebnis, dass er gefeuert wird.
Naja, klar.
Weil die Chefetage fand es da nicht so geil, so ehrlich er auch ist, das hat hier in dem eiskalten Sportgeschäft, als Sportmanager hat das nicht zu suchen. Und dann verlässt er einer sehr berühmten Szene halt das Büro, relativ lautstark und so kurz vorm Meltdown und sagt dann, who's with me? Wer will mitkommen? Weil ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich mache meine eigene Karriere und baue das so auf, wie ich das will. Und besagte René Zellweger spielt Dorothy Boyd. Und Dorothy Boyd ist halt eine von den Sekretärinnen, die da in diesen Kabinen sitzt, bei diesen Tausenden von Mitarbeitern.
Die eben kaum beachtet wird.
Die kaum beachtet wird. Er hat aber schon vorher bei ihr Eindruck hinterlassen, weil die sich am Flughafen getroffen haben, wo der kleine Junge irgendwie abhandengekommen ist, wo die den kleinen Jungen suchen. Und er wusste zum Beispiel ihren Namen.
Ja.
Und da war sie schon komplett erstaunt, als er meinte, ey, Dorothy Boyd aus meiner Firma, du arbeitest doch. Du bist die Sekretärin mit dem Albert Einstein-Foto in deiner Kabine. Und sie war super beeindruckt, dass er sich sowas merkt als Typ, der nichts mit ihr zu tun hat und der eigentlich viel höher gestellt ist im Gegensatz zu den anderen Arschlöchern. Und dann setzt er sich total ein und versucht halt diesen Sohn von ihr zu finden und sie sieht halt die Menschlichkeit in ihm, was normalerweise die anderen alle nicht gesehen haben.
Ja.
Und das ist auch eine der Personen, die wirklich von Grund auf ehrlich beeindruckt waren von diesem Protokoll, was er da ins Postfach gepackt hat. Und sie fand das super, sie fand das ehrlich. Und als sie dann natürlich auch mitbekommt, wie er mit ihrem Sohn umgeht, als sie ihn finden dann letztendlich, weißt du, wie er mit ihm redet und dass der doch hinter der Fassade, hinter dieser eiskalten Sportmanager-Fassade doch ein cooler Mensch ist, sorgt das natürlich für einen Eindruck bei ihr.
Natürlich.
Ja. Und dann fragt er, who's with me? Und sie steht dann auf und sagt, also du siehst halt richtig so, wie sie überlegt und wie sie es rattert in ihrem Kopf. Und dann sagt sie, ach fuck it, was soll ich hier so, weißt du? Ich gehe mit dir mit.
Ja.
Und sie ist die einzige Person und der Goldfisch, den er dann irgendwie rausfischt aus dem Aquarium, warum auch immer. Er nimmt diesen Goldfisch mit und diese verhuschte Sekretärin Dorothy. Und die beiden sagen sich, wir machen unser eigenes Ding und machen unsere eigenen Verträge mit den Sportlern. Und der einzige Sportler, der sich dann letztendlich am Ende bereit erklärt, mit denen zu arbeiten, ist Cuba Gooding Jr. als Rod Tidwell.
Ja, alle anderen springen ab, ne?
Alle anderen springen ab. Es gibt einen Footballspieler, der ein ziemlicher Upcoming Star, ist gespielt von Jerry O'Donnell. Mhm. Und Jerry O'Connell heißt er. Und Jerry O'Connell ist kurz davor zuzusagen, aber auch aus dem Vertrag wird nichts, weil der Vater interveniert und dann natürlich mit der Ursprungsfirma von ihm lieber einen Vertrag macht, weil das die sichere Nummer ist.
Ja, klar.
Obwohl es erstmal danach aussieht, dass er mit Tom Cruise mitgeht und sagt, ja, wir sind bei dir. Mhm. Dann aber ihr Wort brechen. Also bleibt Rod Tidwell, der erstmal von ihm nicht beachtet wird, weil nämlich er immer noch ein Auge hat auf Jerry O'Connell, die bei so einer Sportmesse sind, so, weißt du, wo er sich halt kaum um Cuba Gooding kümmert, sondern mehr um diesen, um Jerry O'Connell, um seine Rolle, ja, der dann nachher abspringt, und dann bleibt ihm letztendlich nur Rod Tidwell, den er vorher halt nicht mal mit dem Arsch angeguckt hat, den er eher so links liegen gelassen hat. Das findet er natürlich auch nicht so geil.
Ja, das ist so eine geile Figur,
Alter. Er ist eine super Figur, weil er ist sehr laut, er ist so, er sagt halt so dieses Show me the money und so, weil diesen Monolog hält und so, das ist, also er spielt den großartig. Er ist so einerseits großkotzig, andererseits ist er voll unsicher, weil er halt nicht das zeigen kann, was er weiß hat, dass er mehr kann, so, weißt du, und dass ihm nicht mehr viele Jahre brauchen, dass ihm nicht mehr viele Jahre bleiben in der Karriere.
Ja, eben, er ist so ein alterner Footballer.
Richtig.
Der jetzt eben gucken muss, dass er noch mindestens einen guten Vertrag hinlegt, und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, ne, dass er, wie gut er die Saison spielt.
Genau. Und seine Hoffnung liegt halt in den Armen von diesem Typen, der gerade seinen Mental Breakdown hatte.
Ja.
Und der sich gerade selbstständig macht und er sein einziger Klient ist. Das ist schon eine krasse Grundprämisse.
Mhm.
Und
ja, aber er ist da ja loyal, ne? Da geht's ja schon auch ein bisschen drum.
Er ist super loyal. Und was ich an diesem Film halt mag, im Laufe des Films entsteht für mich halt einer der geilsten Bromances, die ich gesehen habe in einem Film.
Mhm.
Weil, ey, diese Szene, wo, weißt du?
Er kriegt mich jedes Mal.
Ey, das ist so das geil, ist wirklich, weißt du?
Ich brech da immer in Tränen
aus. Das ist mega, Mann. Das ist mega. So geil. Wenn du siehst, wie die Freundschaft von den beiden entsteht und was am Ende dann passiert, wie die sich so nur durch eine Geste, wie die sich zeigen, wie wichtig die füreinander sind, so, und dass so eine Freundschaft entstanden ist fürs Leben, so, das ist großartig gespielt zwischen Tom Cruise und Cuba Gooding Jr. Und auch diese Chemie zwischen ihm und Renée Zellweger, zwischen Dorothy, die auch ein komplett anderer Typ ist, aber die sich dann so irgendwie aufeinander einlassen und er sich aber nicht sicher ist, ob er jetzt wirklich Gefühle für sie hat, weil er weiß nicht, was Liebe ist, so, weißt du? Der versucht rauszufinden, ob das wirklich Liebe ist, was er für sie empfindet. Oder ob das jetzt irgendwie so ein Fling ist oder so. Und diese ehrliche Art von ihr und dieses trotzdem Zurückhalten und Schüchterne, ich liebe diesen Film wirklich. Also Jerry Maguire ist, was soll ich dir sagen, ich mag den Film sehr, sehr gerne. Und die Besetzung von sämtlichen Schauspielern in allen Rollen ist großartig.
Ja.
Das ist wirklich ein toller Film. Die Bromance ist geil. Die Beziehungsgeschichte ist geil. Die Zitate sind mega, die da fallen. Und
er ist auch echt ein großer Film, ne? Ich hatte damals schon überrascht, aber ich habe den auch wirklich schon oft gesehen seitdem. Wie oft hast du ihn gesehen?
Nicht allzu oft. 3-4 Mal.
Ah, okay.
Also jetzt nicht irgendwie 10 Mal oder so. Wenn du sagst, du hast ihn oft gesehen, das ist wahrscheinlich in einer höheren Schlagzahl, oder?
Naja, vielleicht so 5-6 Mal.
5-6 Mal, ja. War auf jeden Fall mehr als ich. Wahrscheinlich das Doppelte.
Ja.
Und hat ein Budget von 50 Millionen und war auch nett an den Kinokassen. Hat 273,5 Box Office gemacht.
Tja, Woody.
Ja, Woody. Jemand will eben doch eine Geschichte über einen Sportmanager sehen. 5-fach Oscar nominiert, 273,5 Millionen Box Office. Nothing else to say. Echt ein geiler Film. Also ich mag den sehr. Der löst bei mir auch Emotionen aus. Ich finde ihn großartig. Ich mag, wie gesagt, die Liebesgeschichte. Ich mag, wie die Charaktere zueinander stehen. Du hast viel so Beziehungsgeschichten, die so zweitläufig laufen, und du siehst diesen oberflächlichen Sportmanager am Anfang so, und der Film blickt halt hinter die Fassade von ihm und zeigt halt, wie er Privatleben ist und wie er letztendlich tickt so. Und dass eben nicht der oberflächliche Sportmanager ist, sondern dass es wirklich ein cooler, herzlicher, geiler Buddy ist so.
Ja.
Und den spielt Tom Cruise großartig.
Ja, finde ich auch.
Macht er richtig gut.
Geil, dass er auch eine Oscar-Nominierung dafür bekommen hat. Das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Ich auch nicht. Das hätte ich auch nicht im Nachhinein gewusst, dass Tom Cruise nominiert war. Das habe ich echt vergessen.
Mhm.
Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass Magnolia seine einzige Oscar-Nominierung war. Aber hätte ich falsch gelegen. Hat er nicht für Geboren am 4. Juli auch eine Oscar-Nominierung gekriegt?
Dachte ich auch.
Nicht, dass ich jetzt hier komplett Scheiße erzähle.
Gut, jetzt mal die obligatorische Frage. Hast du da irgendwas auszusetzen? Hätte man irgendwas anders machen sollen an dem Film?
Nee, der geht 139 Minuten. Aber
ja, stimmt, ist nicht kurz, ne?
Ist nicht kurz, aber ich finde trotzdem, dass der jede Minute rechtfertigt. Ich mag den sehr. Und nominated for 3 Oscars.
Mhm. Ja, da haben wir ja wahrscheinlich okay. Die 3 zusammen.
Da sind die 3, ja, genau. Born on the 4th of July, das war die erste Oscar-Nominierung im Jahre 1990.
Mhm.
als Actor in a Leading Role, Jerry Maguire mit
Hat Molly. Er schon auch echt gut gemacht, Alter. Geboren am 4. Juli, war krass.
Ja, siehst du, das sind tatsächlich die drei Rollen, wo ich gesagt habe, dass er da schauspielerisch einfach mal alles gegeben hat. Aber es gibt auch ein paar andere Filme, wo er definitiv zeigt, was er kann.
Nein, Ice White Shot ist ja schon auch echt stark.
Ja, von Löwen und Lämmern gab es diesen Polit-Thriller. Da war er auch sehr gut schauspielerisch.
Ja, stimmt.
Gibt schon ein paar.
Mhm.
Ich mag Jerry Maguire, ich liebe den Film. Und ich mag ihn auch jetzt nach der Neusichtung. Genauso wie vorher. Soll ich mal zu den Punkten kommen? Oder wolltest du noch was wissen?
Nee, das die letzte Frage hast du ja mit Nein beantwortet. Das war aber auch absehbar.
Okay. Komödie, Drama, Liebesfilm, Sportfilm.
Mhm.
IMDb 7,3 hat einen Metascore von 77. Passenderweise Rotten Tomatoes 7,7. 3,9 von 5. Audience Letterboxd obligatorische 3,5. Bin stolz auf mich. Dass ich obligatorisch gesagt habe, statt prophylaktisch oder provisorisch. Sondern ich habe diesmal das Wort getroffen, was ich tatsächlich treffen wollte.
Ach so.
Selten genug.
Ja, so viel zu den Expertisen, die du so mitbringst.
Ich lerne dazu.
Fremdwörter sind vielleicht nicht ganz oben auf der Liste.
Das ist, beim Sprechen merke ich es nicht, aber beim Nachhören denke ich dann so, was hast du gerade gesagt? Welches Wort hast du da gerade benutzt?
Ja.
Jetzt du.
Oh, das ist nicht einfach, weil es klingt nach 10 Punkten. Die Frage ist, gibst du hier auch 10? Aber warum solltest du hier keine 10 geben? Ja, aber sorry, ich denke nur laut.
Warum solltest du keine 10 geben?
Na, guess.
Als wenn du so ein Hörspiel gerade machst.
Ach so. Ja, diese Frage beantworten wir nächste Woche. Diese
Höhle ist sehr dunkel, aber ich frage mich, was verbirgt sich dahinter?
Genau. Wählst du Tor Nummer 1?
Ja.
Ja, Zonk, Alter.
Das hatten wir ja schon. Nur weil ich nichts aussetzen habe, ist nicht, dass ich keine 10 Punkte gebe.
Nee, aber du sprichst sehr emotional von dem Film und der löst bei dir ja auch eine Menge Emotionen aus. Und ich finde, dass, wenn er das nach so vielen Sichtungen immer noch tut, spricht für mich nichts gegen 10 Punkte. Ich sag 10.
Du sagst 10 und liegst richtig. Das ist eine 10.
Ach, sehr schön.
Gut gemacht, Lee.
Geil. Würde ich tatsächlich wahrscheinlich teilen. Also es ist bei mir jetzt auch schon mal mindestens 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe.
Ja, dann haben wir das wahrscheinlich daraus und lass uns beide klären.
Ja, bin ich am Start mit 10 Punkten. Ist wirklich ein geiler Film.
Lee und Guest sind bei 10 Punkten für Jerry Maguire. Wir mögen den sehr.
Und allein dafür, dass die es geschafft haben, eine Szene zu drehen und eben da ist das die Chemie zwischen den beiden so wahnsinnig wichtig.
Mega.
Weil die Szene kriegt mich jedes Mal und das nach so vielen Sichtungen.
Ja, Mann.
Das allein spricht Bände, finde ich.
Aber es ist tatsächlich die Chemie zwischen allen Konstellationen, die hier stattfinden, also inklusive Regina King und Cuba Gooding Jr., diese Ehe zwischen diesen beiden,
die sind toll, ja.
Die ja so ruppig sind, weißt du, und so. Ja. Und was ja auch geil ist, der kleine Bruder von Cuba Gooding Jr., weißt du noch, wer ihn spielt? Das habe ich auf jeden Fall auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Nee, ich habe auch gerade kein Gesicht vor Augen. Okay. Da waren ja eine Menge Leute in seiner Entourage immer, ne? So, der sind ja schon. Du meinst die Szene in der Küche, wo er übers Telefon Show Me the Money ruft?
Zum Beispiel.
Da ist er dabei, ne?
Ja, zum Beispiel, da ist er zum Beispiel dabei. Oder die sitzen ja auf der Couch und beobachten ihn beim Footballspiel.
Ja.
Wo er dann letztendlich auch
verletzt wird. Aber eben da sitzen super viele, Alter. Das ist.
Aber er sagt ja dann etwas, wo sie dann tierisch sauer wird. Weil er sagt dann sowas, ja, ich habe doch gesagt, der ist zu alt. Oder ich habe doch gesagt, das ist die falsche Position für ihn.
Ja, stimmt.
Und da kriegt er doch halb auf die Fresse.
Nee, wer war das?
Das war Arias Spears.
Ach.
Der ja bekannt ist, indem er Jay-Z imitiert und auch irgendwelche bekannten Leute und Stand-up macht und so. Arias Spears war der jüngere Bruder von Cuba Gooding Jr. und Jerry Maguire.
Abgefahren.
Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Krass, der hat aber daraus mal so gar nichts gemacht, oder?
Nee, nicht so viel. Also Filmkarriere hat er nicht gemacht. Der ist ja eher bekannt geworden als Imitator und als Stand-up.
Ja, eben, der macht so Stand-up-Gedöns.
Ja. Der war das.
Ja, geil.
Das habe ich natürlich auch alles nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Nee, ich glaube, den kannte ich damals noch nicht.
Eben, als ich Jerry Maguire das letzte Mal gesehen habe, wusste ich auch nicht, wer Regina King ist. Das habe ich jetzt natürlich auch im Nachhinein, dass ich dachte, ach krass, Regina King. Damals wusste ich wahrscheinlich nicht, wer das ist. Also ach, klar, echt? Die bei Set It Off und so hat die zwar mitgespielt, aber
aber
nicht so, dass ich es mir nie gemerkt habe, dass ich jetzt wusste, wer das ist.
Mhm. Na gut, die hat natürlich auch eine krasse Karriere hingelegt. Seitdem.
Auf jeden Fall.
Ja. Jetzt auch hinter der Kamera zugange.
Richtig.
Das ist sehr gut.
Okay.
Geil, Alter, Jerry Maguire. Nice.
Jerry Maguire.
So, dann kommen wir zum letzten Film.
Ich habe übrigens auch das Geheimnis gelüftet, wo das Sample hin ist, was wir gesucht haben, das Show Me the Money.
Ah ja?
Ja, aber erzähle ich dir nachher. Erzähle ich dir off Mic.
Okay. Schön, du hast dein Geheimnis gelüftet. Ich bin gespannt.
Nur deswegen habe ich mir den angeguckt, um den Sample zu finden.
Ah, also, stimmt, da war ja was.
Ja, genau, weil wir haben ja dieses Show Me the Money haben wir mal als Sample gehabt, aber
den, ist verschwunden.
Ja, den wir halt gesucht haben im Internet, da war halt immer riesen Musik im Hintergrund und riesen, also es war nicht der Sample, den wir hatten.
Mhm.
Und jetzt habe ich ihn gefunden.
Also ist er aus dem Film?
Er ist aus dem Film, er ist aus der Szene, die wir gefunden haben, aber unmittelbar davor.
Ah.
Er sagt am Anfang, show me the money. Und dann setzen aber erst die Videos ein, die sagen, show me the money, show me the money, show me the money, wo du dann, wo er so voll hektisch wird und dann noch so Musik im Hintergrund hast. Und davor ist nur so ein einfaches show me the money.
Kannst du mal sehen, wie geil ich das gesampelt habe.
Ja, also wir müssen jetzt einfach nur finden.
Ja, kein Problem.
Kriegen wir wieder. Genau, vor diesen ganzen Videos. Tja. Legendäre Szene natürlich, wo er ausrastet. So, jetzt genug mit Jerry Maguire.
Jetzt sprechen wir über Luca.
Mhm.
Und den haben wir beide gesehen.
Haben wir beide gesehen, haben wir noch eine gemeinsame Rezension zum Schluss.
Wunderbar. Können wir auch wieder gemeinsam raten, ne? Das wird lustig.
Ja.
Weil ich glaube, du mochtest den lieber als ich. Oder da, ich glaube, ich bin da eh ziemlich alleine mit meiner Meinung.
Da gehe ich schwer von aus.
Ja.
Wir haben uns ja ganz kurz mal ausgetauscht. Da habe ich ihn noch nicht gesehen, als du mir deinen ersten Eindruck mitgeteilt hast. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, da bin ich wahrscheinlich über dir.
Okay. Ja, aber ein Film, der insgesamt ziemlich gefeiert wird. Und jetzt der aktuellste Release von Disney, was Animationsfilme angeht, oder?
Ja, Disney Pixar.
Ja. Luca von Enrico Casarosa.
Mhm.
Der ganze 2 Credits, 1 Kurzfilm und Luca.
Ja, La Luna von 2011 hat vielleicht auch der eine oder andere gesehen.
Ja, aber ich glaube, der Herr hat wohl primär erstmal eine Karriere als Storyboard-Artist gemacht. Der war da bei sämtlichen Disney-Filmen zugange.
Bei Oben
Ice Age und ja und Ratatouille und sowas. Also der hat wirklich viel gemacht.
Ja.
Robots und ja, gibt jetzt hier sein Langfilmdebüt als Regisseur. Hat das auch geschrieben, zusammen mit 5 anderen Autoren. Da waren einige Leute zugange. Und erzählt wird eine Geschichte, die ansatzweise angelehnt ist an Geschichten aus seiner Jugend oder zumindest mal, was seine Herkunft angeht und alles, was so emotional geschichtlich damit verbunden ist.
Auch, ja.
Ja, weil wir befinden uns 1954 in Porto Rosso an der italienischen Riviera. Das ist ein fiktiver Ort. Und ja, wie groß soll man da ausholen? Erzähl du mal.
Erzähl ich?
Ja.
Okay. Also wir sind in einer italienischen Küstenstadt, hast du schon gesagt. Und die heißt Porto Rosso. Und es wird etabliert, dass es Seeungeheuer in der Nähe von der Küste gibt, die nämlich unter Wasser auf dem Grund leben. Und es wird auch an Land etabliert, dass diese Seemonster schon gesichtet worden sind von verschiedenen Fischern und deswegen wird auf die Jagd gemacht. Und da hängt Plakate aus, dass wer diese Seeungeheuer tötet oder jagt, der wird belohnt.
Ja, aber das scheint eh so ein Ding zu sein, was es schon immer gegeben hat. Die erzählen ja, dass es seit Hunderten von Jahren diese Seeungeheuer schon gibt oder dass die damals eben schon gesichtet wurden.
Richtig. Also es wird ein bisschen gespielt aus diese Küstenstadt ist ja auch so eine Art Mixtape aus ligurischen Städten, die es ja wirklich gibt, wo so mehrere Städte genommen werden, die der Regisseur hat, kennt. Es ist seine eigene Familiengeschichte, die du schon erwähnt hast, von Casarosa. Es sind aber auch so alte italienische Mythen aus Küstengegenden, die seit Jahrhunderten irgendwie kursieren. Und das wurde hier alles so ein bisschen in einen Topf geworfen, um diese Story hier zu erzählen.
Mhm.
Und die Sage besagt, beziehungsweise die Legende besagt, oder die Story zeigt uns, dass wenn diese Seeungeheuer, was so eine Familie ist aus einem kleinen Jungen namens Luca, seine Eltern wohnen da noch und die Großmutter.
Ja, und einen Onkel gibt's auch noch.
Einen Onkel gibt's auch noch, der später dazukommt, zu dem der kleine Luca dann dazukommen sollte. Und die Mutter warnt den kleinen Luca, geh nicht an Land, geh nicht zu den Menschen, du bringst dich in Gefahr.
Ja.
Weil in dem Moment, wenn die Seeungeheuer an Land gehen oder an die Luft gehen, verwandeln die sich in einen Menschenjungen.
Ja, das weiß Luca ja nicht.
Das weiß Luca nicht. Aber das bekommt er mit, weil der neugierige Luca guckt natürlich, was passiert, wenn er dann an Land geht und merkt dann, dass er sich in einen Menschenjungen verwandelt und lernt dabei einen anderen jungen Mann kennen.
Alberto.
Alberto. Und Alberto ist genau aus dem gleichen Holz geschnitzt wie er, denn auch er lebt zwar an Land, ist aber ein Meeresungeheuer. Und diese Meeresungeheuer dürfen natürlich nicht nass werden, weil in dem Moment, wenn die wieder mit Wasser in Kontakt treten, verwandeln sie sich wieder in Seeungeheuer und dann sind die in Gefahr.
Ja.
Das heißt,
die wollen ja nicht entdeckt werden.
Die wollen nicht entdeckt werden. Das heißt, in dem Problem, wenn es regnet, gibt's Trubel. Und deswegen ist das schon lustig, weil damit wird gespielt, um jetzt mal eine Szene zu nennen, weil die Eltern suchen natürlich den kleinen Luca irgendwann mal an Land und die Mutter kommt dann auf die glorreiche Idee, die Kinder, die da rumstehen, weil sie ja nicht wissen, sie weiß ja nicht, wie Luca aussieht in Menschenform. Mhm. Und dann schießt die mit einem Fußball durch die Gegend und schießt damit die Kinder in den Brunnen rein.
Ja.
Und versucht so natürlich rauszufinden, welcher
von denen vielleicht... Oder schubst sie halt da rein.
Ne? Oder schubst sie da rein, welcher von denen ihr Sohn ist. Das ist zum Beispiel auch eine sehr witzige Szene.
Ja, vor allem auch nicht, überhaupt nicht zu Ende gedacht, ne? Weil dann wäre er ja auch für alle anderen sichtbar.
Dann wäre er in gewisser Weise geoutet, richtig, ja.
Ja.
Aber die Handlung besteht eigentlich nur daraus, dass die beiden Jungs sich dann anfreunden, dass sie Kumpels werden. Und dann kommt ein kleines Mädchen dazu namens Julia, die sich auch nochmal mit den beiden anfreundet. Die ist aber kein Seeungeheuer, die ist ein normales Menschenkind. Mhm. Und diese drei, also die beiden Jungs, hatten sowieso den großen Traum, eine Original-Vespa zu kriegen.
Ja, weil die wollen halt ein sorgenloses Leben vermeintlich aus ihrer Sicht in Italien führen und mit ihrer Vespa durch die Gegend fahren und ja, eine gute Zeit haben.
Die Vespa ist halt der Riesentraum. Diese Vespa ist halt so... Das ist also das Nonplusultra, genau, das erfüllt hat sämtliche Träume und Sehnsüchte der beiden Jungs. Und diese Vespa können die kriegen, indem ein Radrennen stattfindet in dieser Stadt Porto Rosso. Und der Hauptpreis für den ersten Platz ist eine Vespa. Mhm. Und darum geht's, dass die Jungs praktisch jetzt trainieren für dieses Radrennen und natürlich neben dem nicht entdeckt werden dürfen, was sie wirklich sind. Darüber handelt der Film.
Und ja, es geht um die Freundschaft zwischen den beiden oder dann natürlich auch im weiteren Verlauf um die Freundschaft zu Julia.
Ja, Mann. Und ich finde das so großartig. Allein diese Dreierkonstellation, das geht so, das geht wirklich nur um diesen einen Sommer, der dein ganzes Leben verändert. Das habe ich halt bei Call Me By Your Name gesehen, das habe ich bei Stand By Me gesehen. Es gibt so Filme, die so diesen Sommer in dein Herz bringen.
Alter, mit solchen Filmen vergleichst du den?
Ja, und das ist einer von diesen Filmen. Das ist so
Alter, diese, was?
Das ist so diese große Freundschaft so zwischen diesen drei Kindern. Ich fand's super. Auch, dass der Kumpel so eifersüchtig wird auf ihn, weil er sich auf einmal so gut mit Julia versteht und so. Weißt du, das kennen wir ja auch irgendwie.
Ja, aus eben. Jugend. Aber das ist für mich eher ein Negativpunkt, dass hier sämtliche Klischees bedient werden.
Negativpunkt? Okay, na dann erzähl du mal.
Nee, ich bin gerade schockiert, dass du den mit Filmen wie Stand By Me vergleichst.
Das ist eine Wellenlänge, mein Freund. Das ist großartig.
Du fandst den Film echt auf dem gleichen Level wie solche Filme?
Ja, absolut.
Alter.
Von vorne bis hinten.
Im Ernst, das ist hier nichts auszusetzen.
Also erstmal fand ich, dass diese, ich finde den Film großartig. Ich finde die Ausstattung super. Ich mag diese Schlager der 50er und 60er, die hier eingebaut worden sind. Ich mochte sehr, dass die Fischer dieses La Donna Immobile singen oder Massimo hier, Giulias Vater, singt zum Beispiel beim Kochen hier, der Barbier von Sevilla, von Rossini und so. Das heißt, die italienischen Hints. Du hast eine Verbeugung vor den italienischen.
Weil jetzt hier ein paar klassische Stücke aus Italien eingespielt werden, ist das was? Eine Hommage?
Natürlich ist es eine Hommage, von vorne bis hinten. Ans italienische Kino, ans Studio Ghibli wurde hier der ein oder andere Tribut gemacht.
Ja, das ist so. Ja das Italienischste überhaupt.
Nee, das habe ich nicht gesagt, aber Visconti.
Das italienische Filmemacher, Studio Ghibli, ganz weit vorne.
Visconti, Fellini und Vittorio De Sica und so spielen ja keine Rolle. Die wurden nicht zitiert.
Doch, ja, weil dann mal eine Straße wie De Sica heißt oder was, also, und weil dann ein Track von Fellini eingespielt. Das ist aber, für mich ist das eben eher ein planloses Sammelsurium an alles, was man irgendwie mit Italien in Verbindung bringen konnte. Und ja, dann spielen die da Scopa. Und ja, dann hast du eben La Donna Immobile. Also, super, aber das erzählt, also das soll mir das jetzt Italien näher bringen, Alter, weil das ist einfach auch inkonsequent und klar ist dann auch wieder für Kinder, weil wenn dann die Kleine flucht, dann flucht sie eben mit Santa und bitte setzen Sie hier einen beliebigen Käsenamen ein. Das ist, also, ich finde, das war weder wahnsinnig innovativ, noch geht mir das groß ans Herz, weil mir hier irgendwie eine besondere Freundschaft gezeigt wird. Ich finde, dafür gibt's auch einfach viel zu viele Logiklöcher und ich bin gar nicht an den Punkt gekommen, wo mich das emotional groß mitnimmt, weil ich an so vielen Stellen da rausgeworfen wurde. Das ist über weite Strecken ein Vespa-Werbespot. Ich habe da wirklich ein paar Sachen, die mich tierisch rausgeworfen haben, dass ich wirklich überhaupt nicht da bin, das mit solchen Filmen vergleichen zu wollen. Überhaupt nicht.
Dazu fällt mir nur eins ein. Lee.
Ja, jetzt, ich kann mir schon vorstellen, was.
Silencio, Bruno. Silencio, Bruno.
Mhm. Du meinst, dann hättest du aber jetzt neulich hier schon ein paar ganz andere Filme auch ganz anders sehen müssen, wenn es danach ginge.
Du hast halt auf dein Silencio, auf deinen innerlichen Silencio, Bruno, hast du nicht gehört, als du den Film gesehen hast, anscheinend.
Silencio ist so der Aufruf an Bruno. Habe ich zu sehr auf meinen Bruno gehört.
Oder so. Ja. Du hast zu sehr auf deinen inneren Bruno gehört.
Weißt du, ich bilde mir ein, hier alles verstanden zu haben, was die mir bezüglich Italien und so weiter erzählen wollen. Dass die alle Nachnamen haben wie irgendwelche Tiere, so dass Luca Pagudo heißt, was halt so ein Einsiedlerkrebs ist, dass Alberto Scorfano heißt, was ein Skorpionfisch ist und sowas. Das habe ich auf dem Schirm. Das macht's aber für mich jetzt nicht in der Detailliebe irgendwie konsequenter, weil, wie gesagt, es gibt da wirklich definitiv das eine oder andere Loch. Die Nummer mit dem Nasswerden, warum verwandeln die sich denn nicht, wenn Tränen fließen? Sonst reicht ein Spritzer Wasser, dass da gleich irgendwelche Schuppen auftauchen. Und wenn Tränen fließen, ist aber kein Problem, oder was? Weil, was?
Wo flossen denn Tränen?
Sollen wir jetzt spoilern?
Nee, brauchst du nicht, aber fiel mir nicht auf, die Stelle. Ich war wahrscheinlich zu sehr verzaubert von dem
Film. Ja, natürlich. Bei dir flossen auch die Tränen. Nee, ich will ja niemandem vorwerfen, dass er den Film mag. Bei mir hat er einfach nicht so angeknüpft, wie ich das sonst von einigen Disney-Filmen kenne. Ich fand hier vieles krass aufgesetzt und eben echt mit der Brechstange so, was könnte man noch an italienischen Klischees unterbringen.
Ich fand das eben alles andere als mit der Brechstange, sondern ich fand diesen Film sehr entspannt und leicht und locker für einen Pixar-Film. Du hast keine psychologischen Trips durchs menschliche Unterbewusstsein, du hast keine toten Familienmitglieder gehabt, du hast einfach drei Freunde, die eine Vespa in einem Radrennen gewinnen wollen. Der Antagonist ist ein peinlicher Bully, das ist niemand, der die Welt erobern will oder sonst was, das ist einfach ein Idiot. Beste Szene zum Beispiel, der Vater von Julia hat einen Arm verloren.
Mhm.
Und der hat überall Bilder von Seeungeheuern, wie sie aufgespießt und gejagt werden.
Ja.
Und der kleine Luca ist natürlich neugierig, sitzt am Tisch und fragt den Vater, wie er den Arm verloren hat. Ja. Und du denkst, jetzt kommt die übelste Geschichte über ein Seeungeheuer oder über Kriegsgeschichten. Was sagt er? Ich bin so geboren. Das war seine Antwort. Und das mag ich ja, dass aus diesem
natürlich
Film...
natürlich nicht im ersten Impuls, aber ja. Weil im ersten Impuls macht er natürlich genau das.
Ja.
Dass er sagt, er wurde mir von einem Seeungeheuer abgebissen. Hahaha, nee, ich wurde so geboren.
Genau. Also es wird gar nicht so ein großes Trara gemacht, wie man hätte daraus machen können. Das finde ich halt gut an dem Film, dass er so.
Ich sag ja auch nicht, dass der Film Pathos hat.
Okay.
Weißt du, weil das würde natürlich in die Schiene passen. Ich sag nur, dass das, was hier zusammengewürfelt wurde, für mich sich nicht aus so einem Guss anfühlt, dass das bei mir eben emotional irgendwie groß anknüpft.
Na gut, bei mir hat's funktioniert.
Ja, das ist ja auch vollkommen legitim.
Aber ich finde halt
nur, wie gesagt, es gibt da für mich einfach so ein paar, in der Story einfach auch so ein paar Lücken, die ich halt nicht konsequent finde. Und dann eben, wie gesagt, an manchen Stellen dachte ich echt so, Leute, wurdet ihr von Vespa mitfinanziert oder was geht? Weil das war ja schon das Product Placement in den meisten Fällen harmlos im Vergleich.
Okay, das hat dich so gestört?
Naja, weil es ist ja wirklich wie ein langer Werbespot am gewissen Punkt.
Naja, aber wenn die Jungs jetzt halt den Traum haben, eine Vespa zu kriegen, dann ist doch,
darum
dreht sich halt der Film.
Naja, aber wenn das jetzt ein Transformers-Film gewesen wäre, wo dir permanent das Audi-Logo vor den Latz geknallt wird, dann wäre dir das auch unangenehm aufgefallen. Warum ist das jetzt mit der Marke Vespa kein Problem?
Weil mir das in dem Film nicht weiter aufgefallen ist. Das ist für mich legitim. Eine Vespa ist ja auch irgendwie so ein Symbol für Italien und für diese Küstenregion, da lang zu düsen mit einer Vespa, das ist ja auch so ein bisschen so dieses Bild, was du von Italien hast. Viele rennen ja da wirklich mit einer Vespa durch die Gegend.
Ja, ja. dann hätte man ja auch noch x andere Roller aufzählen können, wenn es nur darum ginge. Aber es war ja schon, wie gesagt, also wie die Vespa an sich zelebriert haben, fand ich stellenweise schon krass. Aber hey, whatever, das ist ja auch, ich will dich ja jetzt auch nicht auffordern, dass dich da ums Verrecken was stören soll an dem Film.
Ja, kannst du ja auch nicht. Und ich meine, das Ding ist, es muss ja, dieser MacGuffin, diese Vespa, die muss ja irgendwie so krass in Szene gesetzt worden sein. Das heißt, die haben ja zum Beispiel diese Schrott-Vespa, um die es ja letztendlich geht, haben die ja auch in ihrer Vorstellung viel besser in Erinnerung und haben die so glänzend und shiny. Und dann letztendlich das, was rauskommt ist und das, was der Preis ist, ist ja eine ziemliche Bruchkrache.
Ja, klar.
Und das muss ja auch irgendwie in Szene gesetzt worden sein, dass es so dieser Traum der Jungs ist. Du kannst ja da nicht irgendein...
Ja, aber weißt du, gerade dafür, dass das eigentlich im Kern so eine ganz runtergebrochene Story ist, wenn es um die Freundschaft geht, da haben die mir einfach so ein paar Steine in den Weg gelegt, dass ich eben da nicht gelandet bin, wo du gelandet bist, weil allein das, was du gerade angesprochen hast, dass die ihm erzählen, dass es Leute gibt, die regelrecht besessen drauf sind, so ein Seeungeheuer platt zu machen. Mhm. Und dann, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, dass dann irgendwie, also klar, dadurch, dass Luca eben und der andere welche sind, gibt's dann natürlich mal einen Moment, wo die sich auch zurückverwandeln.
Ja, gibt Momente, wo es eng wird.
Und dann ist das aber irgendwie für alle Beteiligten so, ach so, kurze Überraschung und dann, ah ja, gut. Aber da ist da Generationen, da wird erzählt, dass Generationen ihr Leben dem gewidmet haben, diese Viecher mal zu Gesicht zu bekommen und die zu jagen und so weiter. Und dann ist es aber so, ach so, ja, okay, next. Und ich denke mir so, Alter, was, ihr macht hier die riesen Grundprämisse, wird mal kurz in einem Nebensatz abgehandelt und that's it. So, ich werde da wirklich herausgefordert, Dinge zu glauben. Und das immer wieder, weißt du, so, wo ich dachte, so, okay, macht's mir gerade echt nicht leicht, mich hier emotional auf diesen Film einzulassen.
Ja, das, was für dich jetzt ein negativer Aspekt ist, war für mich halt positiv, dass die halt nicht jedes Problem aufgebauscht haben zu einem Riesenthema und alles jetzt
so. Naja, aber du hast hier ein Grundproblem, nämlich, dass es diese Seeungeheuer gibt und dass sie von den Menschen nicht entdeckt werden sollen.
Ja, aber am Ende gewinnt halt Family. Family und Freundschaft, ganz einfach.
Ja, aber das verpufft doch so dermaßen, weil es halt wirklich gar keinen klimatischen Moment gibt.
Aber es ist ein Feel-Good-Movie. Hier geht es nicht um dieses große Drama und um dieses
Klimax,
Problem,
was da aufgebaut wird. Heißt das Klimax-Moment oder klimatischer Moment oder wie heißt das?
Na gut, Klimax heißt es auf Deutsch, ja.
Klimatisch ist wahrscheinlich eher Klima, ne?
Klimatisch ist wahrscheinlich ein meteorologischer Begriff, ja.
Du bist doch der Fremdwortexperte, sag mal.
Ich bin jetzt der Fremdwortexperte.
Ja, du bist jetzt gerade aufgestiegen durch deine Quizshow-Expertise.
Nee, ich weiß, wer wie lange verheiratet war mit wem, das ist was anderes.
Ja, dann nennen wir es Höhepunkt. Jedenfalls fand ich das halt wirklich auch, ja, ist halt verpufft.
So. Ich fand's schön. Der Film hat mich bezaubert von der ersten bis zur letzten Minute.
So gleich.
Und der Schlussmoment, ohne jetzt zu spoilern, aber der Zug und der Ausblick und die Musik dazu. Ist also wer da keine Träne im Äuglein hat, der war noch nie mehr. Tut mir leid. Also
ist das jetzt hier das nächste Coco oder was?
Das ist auf jeden Fall das nächste Coco. Und ich kann vollkommen die Pixar-Mitarbeiter verstehen, weil die waren nämlich tierisch enttäuscht, dass der Film nur so ein Streaming-Release hatte und mehr so unter ferner Liefen halt so als Streaming rausgeboxt worden ist, obwohl die Corona-Lockerungen ja mittlerweile laufen und man hätte den ins Kino bringen können.
Ja, ein bisschen was hat er ja gemacht im Kino.
Ja, ein bisschen hat er gebracht, aber
12
der hat trotzdem...
12 Millionen ist jetzt natürlich nicht die Welt für so einen Film.
Der hat einen definitiven beschränkten Kino-Release gehabt. Also hier in Berlin läuft er zum Beispiel nirgends in Deutschland. Da hat er keinen Kino-Release, sondern es ist alles international. Und das ist halt schade und das kann ich halt verstehen, dass man sagt
da
so...
Ja, kann ich auch die Kinobetreiber verstehen, dass wenn der schon im Streaming parallel zu sehen ist, welches Kino hat Bock dann den Film zu bringen?
Auf jeden Fall hätte der da noch Kasse gemacht im Kino.
Glaube ich
Pixar
auch.
Pixar-Film, ja, definitiv.
Gerade das mit den Kids Minus, und so, ja.
Genau, das ist kein Minusgeschäft insofern. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und das ist halt schade, weil das ist definitiv ein Film für die große Leinwand, für die ganze Familie, wie ich finde. Deswegen, ich bin da voll bei denen. Mir ging ja das Herz auf. Ich fand den groß.
Okay.
Das ist echt ein toller Film. Und ich mochte halt diese Verbeugung vor allem, was ihm halt, was er mag. Ich meine, diese Italien-Klischees, wie du halt sagst, die so, wie heißt das, so inflationär eingesetzt worden sind. Das Argument ist für mich halt schwierig, weil Enrico Casarosa halt wirklich aus Ligurien ist. Und weil er halt selber Italiener ist und weil er aus seiner Kindheit so diese Sachen eingebaut hat,
ja,
da hängt ja schon sein Herz irgendwie.
Und ich garantiere dir, dass in Ligurien sagt niemand Santa Mozzarella, wenn er fluchen will.
Ja, natürlich nicht, weil du musst ja den Film trotzdem ein bisschen jungfrei gestalten.
Ja, siehst
aber
du,
es ist
aber
trotzdem das lustig, dass die sich diesen fluchenden Italiener auf diesem Fischerboot angucken und dann auch versuchen zu fluchen und so dieser kindlichen Sprache und so. Also, ich weiß nicht, das ist für mich alles nicht negativ angekommen, was du hier nennst. Und natürlich ist das Studio Ghibli nicht verwandt mit dem Italienischen, aber Casarosa schätzt halt die Filme von denen.
Ja, das
und du
ist
merkst
ja auch
halt,
fair enough. Alter.
Du merkst halt, dass Ponyo, diese Wellen wie Ponyo zum Beispiel, die da animiert worden sind, dass die nicht authentisch real gestaltet sind, sondern so ein bisschen wie auf so einem gemalten Bild zum Beispiel auch animiert worden sind.
Ja.
Und das hat er zum Beispiel auch übernommen. Oder dieses Outfit aus Kikis kleiner Lieferservice, den Julia getragen hat und so weiter und so fort. Und die Stadt Porto Rosso erinnert natürlich an Porco Rosso, was ein Ghibli-Film ist und so. Und ich fand diese Verbeugung wirklich groß, aber das ist für mich jetzt nicht der Inhalt des Films gegeben. Das waren alles so Gimmicks, dass man sagt, okay, der hat es gut eingefangen, dieses. Für mich war das so wie diese italienischen Filme von damals, die ich gesehen habe aus den 50ern, 60ern in diesen Küstenregionen. So, diesen Geist hat auch dieser Animationsfilm versprüht. Ohne dass ich der Meinung war, das war aufgesetzt, sondern das war gut.
Das will ich dem auch überhaupt nicht absprechen.
Mhm.
Darum geht's mir auch nicht. Es gibt, aber du, ich konnte mir das ja gut angucken. Es hat halt bei mir einfach emotional nicht da angeknüpft. So, kann ich mich nur wiederholen.
Okay.
Weißt du, das ist, ich werf dem Film ja nicht vor, dass er eben irgendwie groß mit Pathos ums Eck kommt und so und dass niemand mit diesem Film irgendwie was anfangen sollen dürfte, weil ich glaube, dass das auch für eine sehr junge Zielgruppe echt gut funktioniert.
Mhm.
Weil ich glaube, als Kind hätte ich hier richtig viel Spaß gehabt. Weil der ist ja schon auch sehr dynamisch.
Ist er ja, aber gut. Ich meine, ich bin jetzt nicht die junge Zielgruppe und er hat auch funktioniert, also.
Ja, auch den will ich das nicht absprechen.
Mhm.
Ich sag ja nur, bei mir hat's nicht funktioniert.
Ja, da kann man nichts machen.
Ja, wir könnten mal noch erwähnen, wer hier mitspricht. Mhm. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Luca wird nämlich von Jacob Tremblay gesprochen.
Mhm.
Und Casarosa war großer Fan, ne? Was die Zusammenarbeit angeht.
Ja, war er.
Ja, Alberto wird wiederum gesprochen von Jack Dylan Grazer. Den Namen kennen wahrscheinlich nicht viele, aber der war die Hauptrolle bei Shazam. Oder jetzt hier auch zum Thema Italien, ne? In der Guadagnino-Serie We Are Who We Are ist er ja auch die männliche Hauptrolle. Und der musste seine Sachen von zu Hause aufnehmen. Und
wo war er da?
Da hat er sich mal kurz in den Schrank der Mutter gestellt.
Da ist die beste Akustik.
Ja, aber da siehst du mal, der wollte natürlich auch einen möglichst trockenen Raum kreieren und das funktioniert gut im Schrank, vor allem wenn da noch ein paar Klamotten hängen.
Da wissen wir ja, wo wir unsere Geburtstagsfolge, die Jubiläumsfolge aufnehmen, hier von unseren Gästen, was wir denen sagen, wo die sich hinsetzen sollen.
Tja, siehst du, vielleicht wäre das mal eine Maßnahme, Alter. Ich hänge hier einfach so ein paar Kleiderstangen um mich rum.
Ach so, um mich.
Hängen dann einfach Klamotten um dich rum, die schlucken dann alles.
Um mich geht's jetzt hier.
Naja, oder ist egal, funktioniert ja in beide Richtungen.
Hm. Ja, kauf doch mal zwei Kleiderschränke hier aus dem Patreon-Pod.
Mhm. Ist okay. Wir bauen uns hier Soundbooths in Form von Kleiderschränken. Na super.
Ja, wen haben wir noch?
Emma Berman, die spricht die Julia Marcovaldo. Das ist hier zweiter Credit. Das ist ordentlich. Und Maya Rudolph und Jim Gaffigan, die sprechen die Eltern. Und der Onkel wird gesprochen von Sacha Baron Cohen.
Onkel Hugo. Der darf auch nochmal, genau. Eher eine kleine Rolle, definitiv, weil.
Ja. Aber lustig, wie ich fand.
Ja, definitiv lustig.
Den Onkel mochte ich.
Also, als dann heißt vom Vater so, du musst mal eine Weile bei deinem Onkel wohnen und das ist auf jeden Fall, der sieht eher spooky aus, sondern das ist, der ist ja diesen Leuchtfischen nachempfunden hier mit dieser Lampe vorne dran und so, die auf dem tiefsten Meeresgrund wohnen.
Ja, die vor allem so durchsichtig sind, ne?
Genau, die so durchsichtig sind und dann bleibt auch sein Herz stehen, als er denn vorgestellt worden ist. Ja. Da musst du irgendwie, musst du ihm gegen das Herz kloppen, damit er wieder anfängt, sich zu bewegen.
So geil, von außen das Herz boxen.
Ja, also schon auch ein geiles Cameo. Ja, das sind so alles Sachen, die den kleinen Luca halt nicht so unter Wasser halten, sondern er will dann lieber in die bunte Freiheit zu seinem neuen Kumpel. Und dann zieht sie ihn halt immer öfter in die Oberfläche.
Ja, und da muss er dann erstmal laufen lernen, was seltsamerweise kein anderer muss, der dann plötzlich mal an die Oberfläche kommt.
Wen meinst du jetzt?
Die Eltern zum Beispiel?
Na, da habe ich daraus geschlossen, dass sie definitiv schon an der Oberfläche waren.
Was völlig dem widerspricht, wie sie auf ihn reagiert, als sie ihn sieht. Weil sie erschrickt sich völlig, weil sie nicht realisiert hat, dass er sich verwandeln kann.
Ach so, nee.
Und das lässt darauf schließen oder das garantiert, dass die noch nie an der Oberfläche waren. Aber
das habe ich anders gesehen.
Laufen lernen, kein Problem. Siehst du, also es gibt wirklich an ganz vielen Stellen für mich eben so Sachen, wo die Story von vorne bis hinten hinkt, aber sei es drum. So. Hm.
Ja gut, für mich war klar, dass die Eltern definitiv schon mal an der Oberfläche waren.
Aber warum erschrickt sie dann so, wie sie ihn sieht? Die Oma ist was ganz anderes, aber jetzt kommen wir ins Spoilerbereich.
Na, weil sie zum ersten Mal sieht, dass ihr Sohn gerade eine Menschenform hat und welche Menschenform er hat.
Und sie ist mit ihrem Mann. Sie sieht ihren Mann und erschrickt sich vor ihm.
Weil er plötzlich von einem Typ ist.
Ja, gut. Lass mich verarschen, die gehen zusammen aus dem Wasser raus. Sie dreht sich um und erschrickt sich, weil er plötzlich nicht mehr ein Seeungeheuer ist, sondern ein Typ.
Ach so, das meinst du?
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Woraus erzählt sich dir da jetzt, dass sie das schon öfter mal gemacht haben?
Nee, aber ich wollte sagen, dass sie vielleicht getrennt von einer Oberfläche waren. Aber ist auch egal. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht.
Ja, ich merke.
Wäre aber auch ein bisschen repetitiv, wenn die bei jedem ja zeigen würden, wie er erstmal laufen lernen muss oder so. Also das kommt ja noch dazu.
So kann man es natürlich auch rechtfertigen. Ist ja auch egal.
Ja, das ist jetzt wirklich egal.
Ja.
Das hat mir jetzt gar nicht den Film vermiest.
Ja, aber du.
Ja, aber ich meine, weißt du, wenn du über so eine logischen Momente nachdenkst und dann bist du viel zu rational in diesem Film mit drin.
Aber das ist doch genau der Punkt. Da lande ich doch nur, wenn der Film davor nicht schafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Und wenn ich halt immer wieder sowas vor den Latz geknallt kriege, dann reißt mich das halt raus.
Mag sein, ne?
Wenn, da muss schon eine Menge anders richtig gut laufen, damit mich sowas dann nicht rausreißt.
Mhm.
Weil es eben so, da leidet halt die Glaubwürdigkeit der Story für mich, weißt du, und dann schöne Bilder hin oder her, das ist dann immer so ein Moment, wo ich halt kurz rausgerupft werde.
Okay.
Das tut dem Flow nicht gut.
Na gut, mich hat's nicht gestört. Also ich habe besonders zu schätzen gelernt, dass dieser Film halt so ein bisschen diese kleinen Sachen zelebriert und halt nicht so ein großes Fass aufmacht aus einem großen Drama oder.
Ey, du darfst diesen Film doch halt gut. Geil finden. Alles gut.
Ja, alles cool.
Ja. Willst du noch was erzählen?
Nee.
There. Now we all smell like a nightmare Tinder date.
Ist es soweit?
Das erzähl
oder war das gerade die Benachrichtigung auf deinem Telefon? Ist es soweit? Tinder hat angerufen.
Nee, Tom hat geschrieben.
Ah ja.
Er will ein frontales Bild von mir haben, warum auch immer.
Ja, ich weiß schon warum.
Tom, du bist on air. Glückwunsch. Ich schick dir ein Foto zu. Du bist nicht der Erste, der mich nach einem Foto fragt heute.
Nee. Dürfen wir schon anteasern, für was das ist, oder hackt er uns dann beinahe?
Nee, wir dürfen, glaube ich, schon anteasern. Der freut sich doch über Check it out, check it out. Check it out, Lee.
Was soll ich auschecken?
Check it out. Was hat Tom für uns geplant? Check it out.
Ja, ein Quiz. Wir dürfen uns jetzt auch endlich mal.
Muss man ein bisschen hier mit Anglizismen ein bisschen reinbringen jetzt, wenn das schon.
Ach so, weil wir jetzt für Tom was anteasern. Anteasern ist auch schon Anglizismus.
Ja, wir müssen schon ein bisschen anpassen.
Ja.
Anteasern.
Wir, oh Gott. Quizzen. Das ist doch auch schon Englisch.
Hello guys. How are your fucking poses? Das war immer so eine Punk-Begrüßung.
My penis is tingling right now.
Your penis is tingling. Ich wollte eigentlich mehr hier den hier.
I am the danger.
Ja.
That's what she said.
You ever seen a grown man naked?
Da müssen genug Anglizismen jetzt drin gewesen sein, oder? Ja, jetzt Toms.
Denke ich auch.
Was haben wir denn? Was plant denn der Tom mit uns?
Naja, wir müssen auch gegeneinander antreten, ne? Das ist, ich gebe dir jetzt schon, also ich werde Geld auf dich setzen.
Ist das gegeneinander? Weil ich wusste, also.
Ja, warum fragst du mich denn, wenn ich es offenbar nicht weiß? Wie ist es denn, du weißt wahrscheinlich wieder, wie es anders ist.
Ich weiß es doch auch nicht. Er meinte nur, dass irgendwie verschiedene Leute auch in einem Quiz, was er organisiert, gegeneinander antreten. Hakan war wohl schon da.
Und warum teasern wir jetzt was an, von dem wir beide nicht wissen, was es ist?
Na, wir haben es zumindest angeteasert.
Ja.
Wir wissen selber nicht, was uns erwartet.
Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass wir gegeneinander antreten müssen. Und wie gesagt, da werde ich jetzt schon sehr viel Geld auf dich setzen.
Er setzt gegen sich.
Ja, Alter.
Aber du kannst doch, wenn du Geld auf mich setzt, kannst du doch mit Absicht verlieren, um das Geld dann zu kassieren.
Oh, das wäre mal die Schiebung.
Das ist Schiebung.
Ja, schön.
Und Tom nennt es, glaube ich, Bewegtbildbanausen-Trash. Das Bewegtbildbanausen-Trash.
Zum Quatsch.
Natürlich nicht.
Du meinst jetzt unsere Begegnung oder was? Ja.
Nein, nennt er nicht. Nee, sein Quiz. Das wäre ein geiler Name, oder?
Nee, das muss ja irgendwas mit Dropmag sein.
Ja. Dropmag Bash.
Ich bin so kreativ, das ist so schön.
Ja, jetzt haben wir Tom gedisst, wenn das jetzt wirklich so nennen wollte.
Das wäre.
Du bist aber so kreativ, Tom.
Also, das Ding hätten wir ihm sowieso um die Ohren geknallt.
Ja, also
der
Tom
jetzt hier
also,
mit Dropmag Bash ankommt.
Da warten wir schon ein bisschen mehr von dir, ja.
Ja.
Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ja, sind wir mal gespannt, was da kommt. Da quizzen wir ein bisschen. Aber ich habe nicht verstanden, ob er das auslost, ob wir gegeneinander spielen, ob du gegen jemand anders vielleicht spielst und ich gegen jemand anders spiele oder so. Das weiß ich halt alles noch nicht.
Oder vielleicht spielen wir beide ja gegen ihn.
Nee, soweit ich weiß.
Nee, das wäre komisch, wenn er die Fragen aussucht.
Nee, auf jeden Fall tritt jeder einzeln an. Das habe ich schon gecheckt.
Okay. Ja, dann werden wir gegeneinander antreten, Guess. Es wird ein ruhmreicher Abend für dich.
Vielleicht kommen ja Studio-Themes ins Rennen. Ja. Dann bin ich am Arsch.
Dann bist du geliefert. Aber dann hast du ja hoffentlich noch ein paar andere Kategorien, in denen du punkten kannst.
Ja, der ist ja auch so ein Star-Wars-Fanatiker und ich bin ja jetzt nicht so ein absoluter Star-Wars-Nazi. Das heißt,
ja, ich glaube, auch
da
nicht,
du, Alter. Ja, ich glaube, da würdest du wahrscheinlich mehr punkten.
Da rufe ich immer Second Jan an, wenn es um sowas geht.
Ja, stimmt. Da habe ich auch
ich habe dafür Kinder. Alles meine Telefonjoker.
Wir sind ja beide Fans, aber wir sind doch nicht so eine absoluten Fanatiker, die jetzt jede Pflanze, die da irgendwie bei Star Wars zu sehen ist, irgendwie benennen kann.
Nee, eben, Alter. Irgendjemand, ich habe ja so ein Star Wars Trivial Pursuit noch irgendwie bis Episode 3 ist da, glaube ich, noch mit drin.
Okay.
Und da werden ja dann so Fragen gestellt nach dem Nummernschild oder nach dem Kennzeichen von Boba Fetts Raumschiff.
Alter.
Ja, so, ich denke mir so, what?
Ja.
Da gab es ein Kennzeichen?
So. Ja, siehst du.
Ja.
Mir geht's genauso. Ich bin ja ein ganz normaler Fan. Ich liebe ja Star Wars, so wie du auch, aber das ist so fanatisch, so weit geht's halt nicht. Dazu habe ich ihn auch zu selten gesehen.
Ja, aber das könnte Tom eben auch nicht bringen mit uns, weil das wäre ja für ihn auch nicht spaßig.
Eben. Naja gut, guck mal, wir lassen uns überraschen. Wir sind ja grundsätzlich für jeden Spaß zu haben.
Ja.
Ja. Okay.
Achso, jetzt müssen wir noch Punkte tippen. Ja? Wie sind wir denn gerade da gelandet?
Ja, wir haben noch nicht mal Punkte genannt. Aus dem Jahre 2021 geht 95 Minuten und wir bringen mal die Punkte. IMDb bei Luca 7,5. Hat Metascore von 71.
Bei mir steht 7,6. Ist wahrscheinlich schon älter.
Achso, haben wir wahrscheinlich wieder.
Ist der gesunken? Okay, interesting.
Haben wir wahrscheinlich wieder alte Punkte, ja. Metascore 71, Rotten Tomatoes bei einer 7,3 und 4,2 von der Audience, Letterboxd 4,0.
Witzig, bei mir waren es 3,9.
Siehst du, geht bergauf.
Auf Letterboxd geht's bergauf, auf IMDb bergab. Interesting.
Mhm.
Boah, Alter, wo bist du hier gelandet, ey? Du hast nichts, also wirklich, du hast ausschließlich Lobeshymnen auf diesen Film gesungen. Wirklich so gar nichts auszusetzen an dem Ding.
Gesungen. Laudone mobile.
Siehst du?
Songbird? Nee, das war zu gewollt.
Ja, doch, gerne.
I've been called the songbird of my generation.
Ah, Mann, ey, bist du hier wirklich bei einer 10? Das ist ja krasser Scheiß. Aber du, also bei allem, was du auch sagst, was der emotional bei dir ausgelöst hat, und so musst du eigentlich bei einer 10 sein. Das Einzige, was da so ein bisschen gegensprechen würde, ist, dass du gesagt hast, nee, aber auch das, was du vermeintlich kritisierst, dass die eben nichts aufbauschen und so weiter, spricht ja dafür und das ist eigentlich eher ein Grund dafür, dass ich sag, du bist bei 10.
Ja.
Bist du?
Bin ich.
Sehr schön.
10 für Luca.
Oh, guess, jetzt an deinem Tipp hängt's mal
wieder. Das ist doch wieder beim letzten Mal, Alter. Ich hatte schon beim letzten Mal diesen letzten Tipp. Ich hab's dir aber auch leicht gemacht. Hier kommen 2 10-Punkte-Filme um die Ecke hier heute. Ja.
Mensch, ist das leicht.
Das ist ja einfach hier, wenn ich hier so eine Traumprojekte habe.
Wie, Moment mal, bei dem ersten 10 Punkte lag ich doch falsch, oder nicht?
Jerry Maguire ist auch 10 getippt. Das war auch eine Nuller-Runde.
Stimmt, ja, okay.
7.
Ah, nah dran.
Nah dran ist nicht gut.
Nein, nah dran ist nämlich nicht richtig.
Sagt nicht 6,5, Junge.
Doch, 6,5.
Sagt nicht 6,5.
6,5,
it is. Silencio, Bruno, 6,5.
Ja, Silencio.
What the fuck, Alter.
So. Minus 0,5, damit geht die Runde an mich.
Naja, gut. Die Runde geht an dich, aber...
Wie?
Das Herz ist auf meiner Seite. Du magst vielleicht die Runde gewonnen haben. Aber
nicht die Herzen.
Die Herzen des Publikums, die sind auf meiner Seite.
Ja. Wenn ich jetzt wieder Mainstream-Guest sage, dann nimmst du mir das wieder übel.
Moment mal, wo war der Mainstream-Guest hier bei den anderen 3 Filmen?
Wir sprechen jetzt von Luca, mein Lieber.
Ach so, jetzt sprechen wir von einem Film, was jetzt wieder hier mein komplettes Image
ausschließlich.
Was jetzt komplett mein
Image bestimmt. Wir machen das wie du. Reißerisch stürzen wir uns auf den einen Fakt und bilden daraus ein ganzes Image.
Ich dachte, ich wäre das Bild-Zeitung der
Podcast. Ja, deswegen sage ich ja.
Jetzt willst du auf den Zug aufspringen.
Bist da mein Vorbild.
Ach, dein Vorbild gleich. Du möchtest so sein wie die Bild-Zeitung, ja?
Echt nicht.
Okay.
Ach je.
Sagst du nochmal das Gesamtergebnis?
Minus 1,5 für Guess und minus 1 für Lee.
Na, jetzt holt er langsam auf hier mit 2 Siegen.
Tja.
Schweinerei. Mal wieder gut gestartet und jetzt wieder überholt worden, glaube ich.
Nein, ich glaube, so weit ist es noch nicht.
Na gut.
Werden wir dann sehen.
Werden wir sehen.
Alter, 10 Punkte für Luca, what the fuck. Ich bin echt ein bisschen überrascht. Finde ich krass, dass der bei dir so eingeschlagen hat.
Dass wir da 3,5 Punkte Unterschied haben, ist echt krass. Ja, ich fand das schon, Ich war ja tatsächlich noch ein bisschen vorhin genommen,
weil du meintest so. Ne, bei Animationsfilmen sind wir uns selten so uneinig.
Ja, stimmt. Da sind wir meistens auf einer Wellenlänge.
Das ist ja krass, ey.
Also bei Coco oder so, vielleicht mal einen Punkt oder so, weißt du, dass du mal 9 gibst oder ich 10 oder so.
Ja, ich glaube, so war das auch.
Ja, das schon. Aber so eine Diskrepanz, das ist echt ein Ding.
Hm.
Ja, ich meine, ich habe Mitchells vs. the Machines nicht gesehen. Das ist ja der letzte Animationsfilm, der von dir 10 Punkte gekriegt hat.
Ah ja, stimmt.
Da bin ich ja mal gespannt, ob der da mithalten kann. Aber Luca ist für mich großer Herzfilm, jetzt schon.
Mhm. Abgefahren, echt. Ja, aber du meintest ja schon, dass da so in deinem Umfeld einige Leute den sehr lieben.
Ja, unter anderem tatsächlich schönen Gruß an Alessandro. Und der ist ja auch noch aus der Region.
Der muss es ja wissen.
Na, was heißt, der muss es wissen, aber...
Ist so klar, weil du das als Argument aufführst. So. Und der ist ja auch noch aus der Region. Ich habe diesen Film mit Menschen geguckt, die lange in Italien gelebt haben, mitunter auch in diesen Regionen. Und die haben geschimpft.
Ja, keine Ahnung, was soll ich dir sagen? Gibt halt wahrscheinlich Beispiele, die positiv sind aus der Region und andere Beispiele, die nicht positiv sind.
Aber Alessandro liebt den aufgrund dieser Details oder auch so wie du, weil er sagt, das ist ein Herzensding.
Ich verweise auf Alessandros 5 Minuten YouTube-Kanal, wo er Luca rezensiert vor der Kamera.
Er macht das in 5 Minuten.
Er macht das in 5 Minuten und du siehst schon, dass er diesen Film sehr mag.
Da haben wir uns aber weniger kurz gefasst.
Na, das ist ja typisch, Banausen. Aha. Wir sind ja mehr so die ausgiebigen Rezensenten.
Okay, aber er kriegt in 5 Minuten, kriegt er erzählt, was er daran so geil fand.
Ja.
Ja, dann klar, verlinken wir ihn.
Verlinken wir und dann könnt ihr euch den Kollegen Alessandro auch mal anhören, was der über Luca sagt.
Mhm.
Können wir gerne machen. Auf jeden Fall. Shownotes checken. Und deswegen nicht bei Spotify hören, da gibt's gar nichts. Sondern sucht euch eure App, die App eures Vertrauens, wo Shownotes und Kapitelbilder angezeigt werden.
Und wer sind die anderen, die den noch so feiern?
Also meine Freundin zum Beispiel hatte auch Tränen in den Augen am Ende des Films und hat gesagt, das ist einer der besten Animationsfilme, die sie in letzter Zeit gesehen hat.
Oha.
Die war sehr berührt. Und sie meinte auch so, dass echt ein toller Film über eine Freundschaft ist. Und ohne großen Fass aufzumachen, das mochte sie auch sehr. Und ja, bestes Beispiel.
Hm. Crazy.
Toller Film, toller Film.
Ja, ich merke schon. Richtig geil.
Nehmen wir mal zum Beispiel, wenn wir schon bei der Letterboxd-Bubble sind, unsere Freundin Sarah, die uns auch supportet, die ist ja sehr kritisch bei Filmen.
Ja.
Die gibt ja den größten Meisterwerken, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber da sehe ich öfter mal Blade Runner, so 3 Sterne oder so. Die ist eher so von den Sternen, ist die weiter unten, weil die hat so ein Rating-System, das wirklich nur die absolut krassesten Filme kriegen, 5 Sterne. Das sind wirklich die wenigsten.
Okay.
Ja. Die ist bei 5.
Ach was.
Für Luca, ja. Hat mich auch überrascht, habe ich gesagt, krass. Der Film hat sogar Sarah geknackt und die ist sehr kritisch.
Huh.
Das ist auch so ein Ding, wo ich sagte, okay, ungewöhnlich.
Tja, was sagt das jetzt über mich? Ich halte mich sonst immer für so leicht zu kriegen bei solchen Sachen.
Tja, vielleicht bist du im Zeichen der Corona-Zeit dann doch so ein verhärmter Einsiedler geworden.
Das wird's sein.
Der einzige Besuch, den du kriegst, ist derselbe, der einmal die Woche vorbeikommt.
Deswegen gucke ich mir jetzt Nicolas Cage-Filme an, wo er kein Wort spricht.
Das ist nämlich dein Spirit Animal. Nicolas Cage in Willy Wonka.
Ja, genau. Die Momente mit dir sind auch die einzigen Momente in der Woche, wo ich das Maul aufmache. Ansonsten spreche ich ja nicht.
Ja, deswegen sorry. Also das auch immer so ein bisschen Unterhaltung führst. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht gut.
Oh Gott, stell dir das mal vor, ey. Die einzigen Dialoge, die ich führe, sind über Filme.
Nee, das ist schlecht. Nein, ich weiß ja, dass du normalerweise auch dein Herz öffnen kannst für Filme und dass die dich emotional berühren können. Ich meine, bei Jerry Maguire waren wir auch auf einer Wellenlänge. Da.
Ja, eben.
Der Film schneidet die auch wesentlich schlechter ab bei den meisten, die ihn gesehen haben. Ja. Aber ja, was soll ich dir sagen? Bei Luca haben wir eine Diskrepanz.
Ja.
Na gut.
Egal.
Egal. Nächstes Mal werden die Karten wieder neu gemischt. Da geht das Punkteraten wieder von vorne los und dann gucken wir mal, was da passiert. Lasst euch überraschen.
Mhm.
In diesem Sinne.
Sind wir raus oder was?
Sind wir raus, standesgemäß. Arrivederci. Silenzio, Bruno. May the force be with you.
Das waren jetzt wieder die Ghibli-Studios in der Verabschiedung, oder was?
Kleines Mashup. Ich hab da nichts dagegen.
I am Optimus Hate Crime.
Du bist Optimus Hate Crime, mein Freund.
Sag ich doch. Ich bin heute der Optimus Hate Crime, weil ich offenbar Luca nicht verstanden habe.
Ja, das passt.
Eine der großen Sorte.
Nächstes Mal vielleicht hier so.
Who wants cocaine? I am Optimus Hate Crime.
Jetzt aber hier.
Jetzt geht's los.
Jetzt noch ein Techno-Beat runterlegen. Haben wir einen Hit, Alter.
Ja, aber Erik hat schon recht, ey. Das wird auf jeden Fall auch irgendwann mal ein Merchandise-Shirt.
Das ist definitiv ein Banausen-Shirt.
Ja.
Alright. So.
Müssen wir uns beeilen, um die Zeit nicht zu manipulieren, oder was?
35 Sekunden?
Kriegen wir
dann
hin.
Gibt's eine neue Stufe.
Nee.
Nee, machen wir nicht.
Verabschieden wir uns.
Wir sagen ciao. Arrivederci.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.